Ich kann dir sagen, ich habe so viele Verkaufsgespräche geführt. Mhm. Jedes Mal, wenn ich den Schritt übergangen bin und weitergegangen bin im Call, obwohl ich nicht wirklich den Pain nachvollziehen habe können, wenn ich das nicht checken habe können, dann habe ich es nicht gefunden. Und dann kauft die Person nicht, 100% nicht.
Ein Mensch ist immer relativ einfach gestrickt. Im Beratungsgespräch muss man halt schauen, okay, wie viele von diesen Überzeugungen kann ich abarbeiten, wie so eine Art Checkliste. Wenn ich die habe, dann habe ich zu 80% eigentlich einen Close. Wenn ich nur 2 von diesen 5, 6, 7 Stück habe, forget it.
80% der Beratung ist... Gestern habe ich mit einer Agentur gesprochen, die macht einen 120.000 Euro monatlichen Cashflow. Wofür sie dankbar waren in dem Call, war nicht, dass ich ihnen in aller Detailtiefe alles runterbrochen habe, sondern ich habe ihr Business so analysiert, dass ich herausgefunden habe, was deren echter Bottleneck ist, was sie echt zurückhalte. Und das ist was ganz Entscheidendes. Wenn du den Pain nicht verstehst, brauchst du niemals zum nächsten Step gehen. Und wenn dein Team, wo du arbeitest, nicht so strukturiert ist in der Firma, ja, dann würde ich dir empfehlen, schick das Video weiter, schau, dass der das anschaut, weil diese Struktur ist entscheidender Schlüssel für maximale Performance. Als B2B-Dienstleister ist Marketing ohne Sales originale Geldverschwendung. Das heißt, wenn du Leads generierst, Interessenten generierst, ist ein ganz entscheidender Hebel, dass du einen effizienten, guten Verkaufsprozess hast. In diesem Video gehen wir in maximalem Deep Dive durch, wie der optimale Sales-Prozess ausschauen soll und wie du von ich bin ein guter Verkäufer zu ich werde zu einem exzellenten Verkäufer, was du machen musst, wie dein Tag ausschauen muss und wie deine Strukturen ist. Das ist perfekt für Unternehmer, die ihr eigenes Unternehmen haben, selbstständig sind und selber im Vertrieb noch aktiv sind. Oder für Vertriebsmitarbeiter, die irgendwie im Vertrieb Gas geben wollen und ordentlich Geld verdienen wollen. Und ich habe für den heutigen Anlass einen magischen Gast da, den unglaublichen Domi Schlösser. Wunderbar, dass du
Servus,
am Start
hi,
bist.
Servus, grüß euch.
Der Domi ist bei uns im Vertriebsteam und ist der Nummer 1 Performer, wenn es um das Thema Sales geht. Wir starten heute rein und gehen wunderbare Sales-Skripte und Themen durch. Als allererstes würde ich aber ganz kurz anfangen. Und zwar, Domi, du hast ja bei uns angefangen, hast vorher schon recht viel Vertriebserfahrung gehabt. Was würdest du sagen, ich würde sagen, bei dir hat es eine sehr, sehr gute Steigerung auch in den letzten Monaten und, sage ich jetzt mal, Jahr gegeben. Was würdest du sagen, waren für dich so die wichtigsten Dinge, wo du dich verbessert hast? Was waren Dinge, die dir geholfen haben, deine Fähigkeiten im Verkauf zu steigern und noch besser zu werden?
Ja, ich würde mal damit anfangen, dass ich sagen würde, dass der richtige Tagesablauf definitiv entscheidend ist. Also du kennst mich von früher. Früher muss ich sagen, als ich noch als Sales Manager in einer Immobilienfirma gearbeitet habe, war mein Tagesablauf sicherlich nicht so strukturiert wie heute. Das heißt, was ich jedem auf jeden Fall mitgeben würde, ist der Kalender. Als Selbstständiger oder auch generell als Angestellter wirklich auf High Performance arbeiten möchtest, dann solltest du schon schauen, dass dein Kalender irgendwo aufgeräumt ist. Das heißt, repetitive Tasks einfach immer wieder auch drin sind. Ja, wenn du sagst, du gehst irgendwie um 12 Uhr in die Mittagspause, dann mach es einfach gleich immer um 12 Uhr. Ich bin da jetzt wahrscheinlich nicht der beste Ansprechpartner, weil ich keine Mittagspause in meinem Kalender habe, seit ich bei dir arbeite. Aber das liegt auch daran, dass ich von morgens bis abends so viele Beratungen habe, dass ich einfach weiß, okay, statistisch betrachtet fällt einer aus und dann kann ich da meine Pause machen. Schlecht ist es nur, wenn 4 Calls hintereinander stattfinden. Das ist auch schon passiert. Dann muss man halt einen Kaffee mehr trinken. Da muss man sich ein bisschen drauf vorbereiten. Aber ich würde schon sagen, der Rahmen des Tages bestimmt wirklich, wie gut du performen kannst. Also je mehr du da geplant hast, durchgeplant hast, ein gutes Team, gute Struktur, die dir zuarbeiten, wie es jetzt auch bei uns zum Beispiel der Fall ist, desto weniger muss man sich eigentlich selber drum kümmern. Und natürlich noch ganz viele andere banale Sachen wie ein gutes Sales-Skript, gutes Mindset, tatsächlich auch die Ernährung, ja, ganz wichtig. Wir haben heute Morgen erst drüber gesprochen. Es ist ja jetzt Freitag bzw. Samstag heute. Das heißt, gestern Abend bin ich noch ein bisschen eskaliert mit der Mexican Bowl und mit allem. Und dann habe ich natürlich gemerkt, okay, der Schlaf ist jetzt nicht so wie unter der Woche, ja, wo ich schon sehr penibel darauf achte, dass ich da jetzt nicht abends irgendwie die Pizza esse oder sowas. Das macht dann nicht so viel Sinn. Also schon schauen, dass auch die Ernährung wirklich on point ist, ja.
Safe. Also grundsätzlich betrachtet, bei uns ist es so, es gibt so ein Erwartungshaltungsdokument für Closer oder für Verkäufer bei uns im Team. Und da ist geschrieben und beschrieben, und das würde ich 1:1 so sehen, so soll sich meines Erachtens auch jeder Unternehmer sehen und jeder Selbstständige so sehen und jeder Vertriebler so sehen, wie einen Athleten sich selbst zu betrachten. Ja? Das heißt, A, auf den Schlaf zu achten und auf die eigenen Strukturen und Systeme. Ernährung, ja, weil wenn du Scheiße frisst, dann ist es schwierig, High Performance zu haben. Ja? Und in einem Sales Call, in einem Beratungsgespräch, gerade wenn der Lead irgendwelche Unsicherheiten oder sonst was hat, dann noch einmal mit ihm die Runde zu gehen und fragen, was ihn unsicher macht und so weiter und so fort. Das ist der Schlüssel. Und das machst du nur, wenn du gute Energie hast, weil nur mit guter Energie hast du gutes Mindset und mit gutem Mindset machst du die richtigen Dinge. Sales ist eine super spannende Sache und je besser du im Sales wirst, umso mehr Umsatz machst du. Ein Hebel, der deinen Umsatz nachhaltig steigern kann, ist ein richtiges Sales-Skript, ein richtig gutes Sales-Skript. Warum? Nicht, dass du es wie ein Monkey vorliest im Sales-Call, sondern dass du dieses Skript, diese Struktur, diese Fragen üben kannst, damit sie intuitiv im Call kommen und du ganz normales mit dem durchgehen kannst. Ein super wichtiger und essentieller Baustein, um Sales schnellstmöglich zu meistern. Und was ich dir mitgebe, ist aus über 1000, 5000 Sales Calls, die wir schon geführt haben, verschiedene Kunden, die wir beraten haben, haben wir das magische Sales Script kreiert, was du unter diesem Video einfach bekommen kannst. Klick unter diesem Video rauf, kriegst du das komplette Sales Script for free, kannst dir downloaden und damit massiv viel Umsatz machen. Und deshalb einerseits dich als Athleten zu betrachten, andererseits die Struktur in dem Tag zu haben. Ja? Was würdest du sagen, war früher, wenn du auf die Immobilienzeit beispielsweise schaust, was waren damals Dinge, die in der Struktur nicht optimal waren?
Ich hatte zwar meinen Kalender, aber ich muss ganz klar sagen, es war eine richtig geile Zeit damals. Also ich habe echt Spaß gehabt bei der Arbeit, genau wie heute auch. Also da gibt es gar kein böses Blut oder irgendwas, warum bin ich jetzt da nicht mehr und jetzt bei Heartbeat, sondern es war vielmehr so, dass ich irgendwann in diesen Trott reingekommen bin. Ja, dass ich Immobilien verkauft habe, es war gut, man hatte ein chilliges Leben so, man konnte gut von leben. Es gab Jahre, da lief es besser, Jahre, da lief es ein bisschen schlechter. Ich meine, wir haben alle die letzten Jahre mitbekommen. Aber grundlegend konnte ich sehr gut davon leben und hat richtig Spaß gemacht. Aber was ich dort nicht hatte, ist eben so dieses, ich sitze morgen schon um 8 Uhr im Daily Huddle. Das ist so eine Struktur, die wir eingebaut haben bei uns im Meeting oder eine Meetingstruktur, dass wir einfach das ganze Team morgens wirklich in den Huddle holen. 8 Uhr ist Start, nicht 8:02, nicht 8:05, sondern 8 Uhr. Es geht darum, Struktur zu erschaffen, einen repetitiven Task immer und immer wieder on point zu haben und einfach für den Tag halt gewappnet zu sein. Und das hatte ich damals nicht. Das heißt, wir hatten schon auch unseren Showfix und sowas. Es war halt einfach nicht ganz so strukturiert, wo ich jetzt aber gar nicht meine Ex-Partner mit ins Boot nehmen würde, sondern das war mein eigenes Ding. Ja. Als Selbstständiger, wenn man so will, als selbstständiger Handelsvertreter oder halt im Endeffekt Berater, der Immobilien verkauft, bestimmst du ja, wie viele verkaufst du, ja? Wie oft rufst du die Leute an? Wie präsent bist du? Und wenn du halt irgendwie nachmittags dann schon mal irgendwo am Spazieren bist oder halt früher Schluss machst, später ins Büro kommst, Tage gingen da oftmals erst um 10 los. Okay, ich war dann auch länger da, aber es ist halt schon so, dass ich jetzt einfach, ich kann gar nicht anders. Also mein Kalender bestimmt mich sozusagen. Ja. Und das ist auch geil, weil du musst morgens nicht irgendwie überlegen, was gehe ich jetzt heute an? Ja, was mache ich jetzt heute? Sondern du weißt, okay, 8 Uhr ist der Huddle, 8.15 Uhr haben wir alles durchgesprochen, die Wins des Tages, die ganzen Strukturen, wir gehen in die verschiedenen Departments rein, wir zwei sprechen nochmal, lassen die Revue passieren, was haben wir jetzt seit die Woche so gemacht, gibt es irgendwo gerade Schwierigkeiten, irgendwelche Einwände, die ich nicht behandelt bekommen habe, so starten wir eigentlich, ja, mit auch so ein bisschen Roleplay, selbst bei uns jetzt noch auf der Ebene, und das gibt einfach schon diesen positive State of Mind mit für die nächsten Calls.
Voll. Genau. Und eine Sache, die vielleicht da noch ein bisschen Ding ist, und zwar, was das ganz entscheidende wichtig ist, gerade wenn du Unternehmer, Selbstständiger bist, aber auch wenn du ein Team hast, dann ist es super, super wichtig, dass du diese externe Accountability, ja, dass du performen musst, weil im Grunde die Struktur, die wir als Firma haben, macht jeden besser, mich besser, an Domi besser, weil die einfach so gewisse Systeme und Strukturen die in sozusagen uns reinzwängt, mehr oder weniger. Bestes Beispiel, heute Podcast-Aufnahme. Ja. Wir haben eine intensive Woche hinter uns, es ist Samstag, 9 Uhr in Dubai-Zeit und wir sitzen da und nehmen einen Podcast auf. Das ist nicht, weil wir uns überlegen und Schere, Stein, Papier spielen, machen wir es oder nicht, sondern weil es im Kalender ist, weil es fix drin ist und weil wir es einfach getaktet haben und das machen. Und deshalb das ist halt in dem Fall jetzt Content-Aufnahme, was das System massiv erleichtert. Aber im Vertrieb genau das genau gleiche Beispiel. Ja, wenn du getaktet bist und strukturiert bist, dann ist es viel, viel einfacher, High-Performance abzurufen und damit ist es gut, eine Trennung der Aufgaben auch zu schaffen. Ja? Bedeutet, bei uns ist der Vertrieb so strukturiert, dass es mehrere Stufen gibt, es gibt Cold-Caller, es gibt Setter und es gibt Closer, und im Grunde der Closer ist dafür da, dass die Termine, die Beratung Gespräch, er beratet den Kunden und ist dafür verantwortlich, dass aus dem Interessenten ein Neukunde wird. Ja? Und die einzige Aufgabe, die es noch gibt, ist Follow-up zu machen. Das heißt, wenn Interessenten nicht gekauft haben, Follow-up zu machen. Das sind die einzigen Aufgaben, die es gibt. Und den Rest machen andere Menschen im Vertriebsteam und dadurch schafft man, würde ich sagen, als einzelne Person viel, viel mehr. Ja? Weil man das Team gemeinsam in so einem, wie sagt man das, so Tunnelblick hat. Jeder hat seinen Tunnelblick, jeder hat seine Aufgaben und keiner muss hinterfragen, okay, muss ich jetzt das machen und was muss ich machen? Und wenn dein Team, wo du arbeitest, nicht so strukturiert ist in der Firma, ja, dann würde ich dir empfehlen, schick das Video weiter, schau, dass der das anschaut, weil diese Struktur ist entscheidender Schlüssel für maximale Performance. Weil zum Beispiel der Tommy, ich sage immer, der Tommy ist ein, wie sagt man das, vom Persönlichkeitstypus ist er recht gelb, ja, er ist extrem gut mit Menschen, kann super gut kommunizieren, aber wenn du ihm alle Freiräume der Welt lässt, ja, und wenn er alles selbst planen muss, alles selbst strukturieren muss, ja, kannst du dir selber sagen, wie gut das für dich funktioniert.
Ja, unendlich gut, tatsächlich, also es würde wahrscheinlich gar nicht funktionieren, es war leicht untertrieben, also ich bin schon wirklich knallgelb. Ich habe auch einen höheren Rotanteil entwickelt über die letzte Phase, ja, oder die letzte Zeit, aber es ist schon so, dass ich, wie du schon sagst, ich bin sehr kommunikativ, sehr empathisch, ich kann mich sehr schnell in Menschen reinversetzen. Ja. Deshalb bin ich auch der Meister des Rapportaufbaus, würde ich jetzt mal behaupten.
Chief Rapport Officer,
also, Tommy Schlösser. Es gibt, glaube ich, keinen in der Firma, der so schnell mit Kunden zum Lachen kommt im Sales Call oder in der strategischen Beratung wie ich. Es gibt wirklich Leads, die beschweren sich dann, ja, jetzt habe ich nochmal eine E-Mail bekommen und ich wollte schon absagen und das hat mich so geärgert. Und da denke ich mir so, ja, aber du bist hier und es freut mich, dich heute zu beraten. Und dann habe ich schön die Grinsebäckchen am Start und dann siehst du nach 5 bis 10 Minuten, siehst du einfach, okay, der geht auf, der wird warm und am Ende, im besten Falle kauft er dann sogar, weil du ihn einfach gut beraten hast, weil du ihn abgeholt hast und das ist halt wirklich auch etwas, es ist ein Skill, den muss man sich meiner Meinung nach aneignen, weil Rapport ist einfach so wichtig, oder?
Ja.
Im Gespräch, wenn du da drin sitzt, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve und einfach nur dein Skript runterratterst, da gehen wir später noch drauf ein, das wird dich nicht weiterbringen. Da kommst du vielleicht mal irgendwie jetzt in unserer Sphäre vielleicht so auf 100 im Monat, 100.000, ja, aber um wirklich den Schritt auf die 2, 3, 400.000 im Monat zu machen, forget it, ja, wird nicht funktionieren, weil du wirst einfach diese Closing Rate nicht halten können, wenn du nicht weißt, wie du am Anfang des Gesprächs wirklich den Einstieg auch machst und wie du sie erstmal auflockerst, erstmal reinholst. Ja.
Und beim Rapport ist halt auch so, weißt, wenn es darum geht, irgendwelche Pain-Fragen, Zielfragen oder so zu stellen, ja, dass man versteht, was ist sein Pain, was hat das für Auswirkungen für ihn. Das geht nur, wenn du guten Rapport hast. Wenn du Beratung machst und dein Gegenüber so gefühlt keine Beziehung ist, dann hört er dir nicht so gut zu. Wenn du einmal Behandlung machst, ist es nicht so am Start. Im Follow-up, wenn du nicht guten Rapport mit der Person hast, dann hat sie keinen Bock drauf, wenn du im Follow-up dich nochmal meldest. Anders ist, wenn du guten Rapport hast, dann freut sich die Person, mit dir zu quatschen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Eine weitere Komponente, würde ich sagen, ist ein sehr strukturierter Prozess, ist, glaube ich, entscheidend wichtig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wie ihr das da früher gemacht habt, aber meines Erachtens nach, wenn man sich auf einen strukturierten Teilprozess sehr stark konzentrieren kann, beim Closing Call gibt es meines Erachtens nach den Analyse-Part, wo man Analyse macht, den Beratungsteil, wo man den Kunden beratet in so einem Business wie unserem und die Einwandbehandlung. Das heißt zum Schluss, wenn er irgendwelche Unsicherheiten hat, Einwandbehandlung zu machen. Ja. Das sind so High-Level gesagt die drei Parts. Bei der Beratung gibt es ein bisschen den Angebotsteil noch drinnen, aber die klare Struktur einfach zu haben und das repetitiv Schritt für Schritt zu optimieren, trainieren und optimieren, ist, glaube ich, was einfach einen extremen Lever verursacht. Ja. Habt ihr das früher zum Beispiel, hast du früher, ich meine, du warst ja nicht nur bei einer Immobilienfirma, du hast ja vorher auch schon im Vertrieb gearbeitet, habt ihr da auch immer intensive Trainings gemacht oder war das eher sowas, was mal hier und da gemacht worden ist?
Ich würde sagen, ja, es gab Trainings, ich habe sie auch wahrgenommen, aber es, wie du schon sagst, die Struktur fehlt. Also das heißt, es war jetzt nicht fix geplant, okay, 2-mal, 3-mal, 5-mal die Woche manchmal, morgens schon, okay, man sitzt im Team zusammen, man macht Roleplay, sondern das war dann eher so etwas, im Network war das vielleicht mal irgendwie einmal alle 1-2 Wochen, dass man so mit der Upline was gemacht hat oder früher bei den Immobilien wurde ich natürlich ongeboardet, ja, irgendwann konnte ich es dann und dann war das so ein bisschen so, ja, der Domi wird schon machen und ich habe auch verkauft, aber es ist natürlich schon so, dass man sagen kann, das würde ich auch jedem mitgeben, schaut, dass die Vertriebler bei euch wirklich jede Woche mehrmals miteinander zusammensitzen, am besten Chef selber, wenn er vertrieblich stark ist. Nicht jeder Chef ist vertrieblich stark, so wie du. Ja, ich habe ja viel von dir auch gelernt. Und ansonsten investiert wirklich Geld und Zeit darin, dass eure Vertriebler besser werden und die Ressourcen dazu haben, dass sie sich auch weiterentwickeln können.
Ja, und wenn du als Unternehmer sagst, vertrieblich, ich bin nicht so gut, ja, dann ist das genau das, wo du investieren musst, meines Erachtens nach. Weil das ist ganz entscheidende Fähigkeit, die dein Business einfach langfristig zum Wachsen bringt, wenn du selber gut verkaufen kannst. Und bei Roleplays ist es ganz entscheidend wichtig, erstens, dass sie konstant und konsequent gemacht werden. Zweitens, willst du nicht nur Roleplays machen, sondern du willst auch Call-Reviews machen. Ja? Schau dir Calls an von deinen Teammitgliedern, schau dir Calls von dir selber an und review diese. Ja? Schau sie dir an und schau, was war gut, was kann ich schlechter machen, was kann ich besser machen. Ja? Erst kurzfristig haben wir einen neuen Vertriebler bei uns gerampt, das heißt den hochtrainiert von Cold-Caller eigentlich innerhalb von 2 Wochen zum Setter, innerhalb von 3 Wochen zum Closer. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja? Warum? Weil wir halt jeden Call im Prinzip angeschaut haben, Feedback gegeben haben, dort das gereviewt haben, in der Früh 1 Stunde Roleplay gemacht haben, miteinander Training individuell, damit er schnellstmöglich in die Performance kommt. Weil das teuerste ist ein Verkäufer, der nicht verkauft, mit Abstand. Weil da hat man die Opportunitätskosten, wenn man sagt, ein Sales Call, man schaltet Ads oder macht Marketing und ein Sales Call kostet dir vielleicht, keine Ahnung, 500 Euro, 800 Euro und einer wird nicht geclosed und zweiter wird nicht geclosed und dritter wird nicht geclosed und vierter wird nicht geclosed, dann bedeutet das, dass das im Prinzip allein schon 4.000 Euro gekostet hat, diese 4 Calls nicht zu closen. Und da rede ich noch gar nicht von Opportunitätskosten, wie viel Umsatz hättest du machen können. Nicht nur die 4.000 Euro, weil du hättest ja, wenn du 50% closest und sagen wir, du verkaufst was für 15.000 Euro, hättest du 30.000 Euro Umsatz damit gemacht. Ja? Und deshalb ein schlechter Verkäufer ist das teuerste, was es gibt. Und deshalb musst du die Ramping-Phase, wie du Leute ertrainierst, so intensiv und stark wie möglich machen. Und wenn du nicht gut verkaufen kannst, musst du verstehen, dass das als Unternehmer ein unfassbares Defizit ist und das intensiv angegangen werden muss. Dafür sind Call-Reviews der absolute Schlüssel, Training, Roleplay, ein gutes Skript und eine gute Struktur. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, was die Menschen verstehen müssen und was wirklich gemacht werden muss. Als ich angefangen habe im Vertrieb, mein allererstes Verkaufsgespräch, ja, ich habe damals kein Geld gehabt, keine Skills, nichts. Aber was wir gemacht haben, ich habe mit zwei Freunden, die auch irgendwie unternehmerisch am Start waren, habe ich zweimal pro Woche, also insgesamt viermal pro Woche intensive Roleplays gemacht. Ich habe den Pitch denen gemacht, ich habe sie ihnen mein Produkt gepitcht und sie mir Feedback gegeben. Ich habe Analyse gemacht, ich habe Einmalbehandlung gemacht. Viermal pro Woche intensives Training und dadurch bin ich gut geworden. Und dadurch habe ich nicht jede Scheiße am Lead ausprobieren müssen, sondern habe es im Roleplay machen müssen, was günstiger, einfacher und effizienter ist. Und dann die eigenen Calls reviewen ist ein absoluter Schlüssel. Du wirst selber schon deine eigenen Fehler sehen und wenn du jemanden reviewen lässt, der wirklich gut ist, ist das natürlich ein ultimativ cooler Lever. Jetzt gehen wir in den Sales-Prozess rein. Was ich dir mitgebe, ist aus über 1000, 5000 Sales-Calls, die wir schon geführt haben, verschiedene Kunden, die wir beraten haben, haben wir das magische Sales-Skript kreiert, was du unter diesem Video einfach bekommen kannst. Klick unter diesem Video rauf, kriegst du das komplette Sales-Skript for free, kannst dir downloaden und damit massiv viel Umsatz machen. Also, wir wissen, wie man guter Vertriebler wird, wir wissen, was es braucht, Roleplays, wie funktioniert das Ganze, wir wissen die Bedeutung von Vertrieb. Jetzt geht es um die Skripte und wie man eintaucht. Der Sales-Prozess ist ja grundsätzlich so aufgebaut, du eröffnest irgendwie ein Gespräch, Beratungsgespräch, ja, du machst irgendeinen Rahmen, ja, und dann steigen wir ein in die Analyse. Danach kommt im Prinzip die Beratung selbst, ja. Das heißt, in jedem erklärbaren B2B-Dienstleistungsprodukt müssen wir den Kunden beraten. Egal, ob du Software verkaufst, ob du Dienstleistung verkaufst, ob du Beratung verkaufst, scheißegal, du musst den Kunden irgendwie beraten und erklären, dass eine Transformation, die er haben möchte, der Kunde kommt mit einem Problem zu dir und wegen einem Zielzustand, er möchte ein Ziel erreichen. Und das ist eine Transformation. Und diese Transformation musst du ihm erklären, logisch gesehen, wie das Ganze funktioniert, ja. Das ist der beratende Teil. Dann erklärst du ihm dein Angebot, wie ist es strukturiert, welche Deliverables gibt es, um diese Transformation zu schaffen. Und dann hat der Kunde vielleicht Unsicherheiten, vielleicht keine Unsicherheiten. Dann kommt die Einwandbehandlung, wo man im Prinzip coachingmäßig den Kunden fragen darf und herausfinden darf, was seine Unsicherheiten sind, um diese entweder zu beseitigen oder gemeinsam auf den Nenner zu kommen, okay, lass uns irgendwie später starten oder irgendwelche weiteren Forecastings zu machen. Und dann, sollte aus irgendeinem Grund der Kunde nicht gekauft haben, fängt dann das Follow-up-Game an. Ja? Dass man Follow-up macht, nicht intensiv, nicht nervig, nicht scheiße, sondern auf eine gute Art und Weise, wo man keine Leads verbrennt, sondern eher Vertrauen aufbaut und sozusagen Value-Based Follow-up macht. Heißt, Wert passiert, Mehrwert geben und die Touchpoints, die man sammelt, positiv aufzuladen. Gehen wir in die Analyse rein. In der Analyse. Als allererstes ist das Wichtige, das Unternehmen einmal zu verstehen. Du musst einmal dein Unternehmen, dein Gegenüber genau zu verstehen. Darauf mag ich jetzt nicht zu tief eingehen, aber wenn du jemanden beratest, dann ist es wie beim Arzt, wenn du jemanden beratest und der Arzt gibt dir einfach direkt ein Medikament, fragst dich, hey, bist deppert. Ja, was ist los? Du kennst meine Situation nicht einmal. Und genauso ist es im Sales auch. Du musst einmal sein Unternehmen gut strukturiert verstehen. Das würde ich jetzt nicht zu lang tief darauf eingehen. Und dann kommen wir eigentlich gleich zum Hauptpunkt, und zwar, warum bist du heute im Call hier? Was gibt es da für gute Fragen, um den Schmerz zu erarbeiten, um herauszufinden, was ist das, was den Interessenten stört?
Ja, also ich glaube, ich würde sogar noch einen Ticken weiter vorne ansetzen. Je nachdem, wie ihr euren Sales-Prozess aufgebaut habt, dann habt ihr ja im besten Falle vielleicht irgendeinen zweistufigen oder gar dreistufigen Prozess, ob ihr jetzt Cold Outbound macht, dann mit Setting und Closing arbeitet oder vielleicht mit dem Kanal Paid Ads, Setting, Closing. Geht es halt wirklich auch darum, wie gut ist dein Setter? Also der Setter ist in meinen Augen der die Hälfte meines Erfolgs als Closer bestimmt. Das klingt jetzt sehr viel, aber es ist wirklich so, wenn der Setter schon richtig geilen Rapport hat, richtig geil reinfragt, hey, wie ist es denn eigentlich? Ja, du hast jetzt gerade gesagt, du hast jetzt irgendwie zwei Mitarbeiter entlassen müssen. Ist das eine schwierige Phase für dich gewesen und so? Wenn er da schon ein bisschen reingeht, ganz, ganz soft, ganz, ganz smooth, und ich sehe das auch schon in Notizen, dann weiß ich, ah geil, da ist schon mal Pain da. Ansonsten lese ich es ja wie so eine Art Bericht. Ja, ich schaue mir das an. Was macht der? Ja, wie viele Mitarbeiter hat er? Was hat er für ein Business? Wenn ich weiß, was hat er für ein Business, für eine Zielgruppe, geht es der Zielgruppe gerade gut? Ja, also hat der gerade Business am Laufen oder ist der auch gebeutelt von der Wirtschaft, wie jetzt gerade zum Beispiel in Deutschland? Ja, und wenn ich das weiß, dann kann ich da reinfragen, sagen, hey, ich habe gesehen, ihr seid jetzt irgendwie schon seit 7 Jahren am Markt. Ihr steht jetzt hier bei, sagen wir mal, 560.000 Euro Jahresumsatz, ihr seid aber zu siebt. War das mal besser? Ja, also habt ihr mal mehr Umsatz gemacht? Gab es Zeiten, wo es besser lief für euch? Weil wenn ich sehe, dass er zum Beispiel über Empfehlungen und Netzwerk seine Kundengewinnung aufgebaut hat, kurzer Side-Fact, das ist einfach ein Must-Have, aber auch nie mehr als ein Nice-to-Have. Also das ist quasi etwas, was funktioniert, um zu überleben, aber niemals, um stabil und planbar sein Business zu skalieren. Also wenn man wirklich sagen möchte, man möchte auch in 5 Jahren noch Relevanz am Markt haben, dann sollte man meines Erachtens auf jeden Fall auf planbare Prozesse setzen, wie Cold Outbound, Mailing, Calling, dann natürlich auch Paid Ads. Aber back to topic, Fragen dazu. Naja, ich würde einfach reinfragen und sagen, hey, was hat dich denn heute bewegt, in den Call zu kommen? Ja, das kannst du aber nur machen, was ich immer geil finde, wenn das ein Cold Outbound Lead ist, also sprich, wenn ein Cold Caller von uns gute Arbeit geleistet hat, der Setter ihn qualifiziert hat, dass du dann einfach mal fragst, hey, warum bist du heute in den Call gekommen? Und dann wird er sagen, naja, ihr habt mich ja angerufen. Sag ich, ja, aber folgst du jedem Anruf, folgst du jeder Aufforderung, in ein Gespräch zu kommen, oder? Muss ja irgendeinen Grund haben, oder? Das muss schon können. Also das kannst du nicht bei jedem bringen, weil irgendeiner sagt dann, ja, ganz ehrlich, ich bin jetzt hier gekommen, weil ihr was von mir wollt. Das heißt, da muss man schon aufpassen. Man muss schon den Menschen direkt in den ersten paar Sätzen lesen und wissen, kann ich mit dem auch mal einen Joke bringen? Kriege ich den relativ gut aufgewärmt oder nicht? Ja. Und um in den Pain reinzugehen, würde ich einfach sagen, viel mit Tonalität auch spielen. Also sprich, wenn er sagt, ja, ist mir erst die Woche wieder passiert, Follow-up-Lead, habe ich vor einem halben Jahr, glaube ich, einen Call gehabt. Damals hatte er so 15 Mitarbeiter. Und irgendwann gegen Ende des Gesprächs habe ich nochmal nachgefragt, so hey, du nochmal ganz kurz, seid so eine große Firma, macht 2,5 Millionen. Wie viele Leute seid ihr gerade? 15, 20? Na, wir sind 10. Da habe ich gesagt, 10 Leute? Bei unserem ersten Gespräch war es ja 5 oder sogar 10 mehr. Was ist denn mal passiert? Wie geht's dir damit? Ja, also wirklich auch, wenn dieser Rapport da ist, wie du schon gesagt hast, mal wirklich auch die Stimme ein bisschen rausnehmen, diese Intensität rausnehmen und mal wirklich auch anfangen zu flüstern, zu schauen, hey, wie geht's dir damit? Hat dich das irgendwo emotional auch getroffen? Wie läuft es mit der Familie? Ja, also du hast jetzt seit einem Jahr oder zwei versuchst du hier Kundengewinnung aufzubauen. Ist das daheim auch ein Thema? Also sagt die Frau auch manchmal so, hey, ganz ehrlich, irgendwie, du machst jetzt gerade so Umsatz, dass wir leben können, aber es kommt nie mehr dabei rum. Ist da irgendwo emotional auch ein Stress bei dir? Oder wie geht es dir eigentlich damit, ja, dass du es jetzt so lange schon versuchst? Und dann bildest du, wie du vorhin gesagt hast, dieses Gap, ja, diese Insellösung. Du hast so dieses Heaven Island und Hell Island und du willst ihn eigentlich von hier nach da bringen, aber er muss verstehen, dass er hier drüben steht, oder? Er muss verstehen, dass dieser Weg da drüben so schmerzhaft ist, dort den zu gehen und dass er es selber nicht schafft. Und da kommt deine Lösung ins Spiel.
Auf das Bezug nehmen, was der Domi vorher gesagt hat, wenn jemand im Call sitzt und sagt, ja, ihr habt mich ja angerufen, oder ja, ich wollte mir zum Beispiel, wenn wir Ads, bei den Ads sich eure irgendwas runterladet bei euch, ja, ich wollte mir das nur mal anschauen. Du kannst eine Sache wie 1000% nehmen, ja, und das ist das, was Kunden immer sagen, ja, ja, die wollten sich das hier nur mal anhören, ja. Kein Mensch interessiert sich für Dinge, die ihn nicht interessieren, ja. Bedeutet zum Beispiel ich schaue mir nicht irgendwas, ich lade mir nicht irgendeinen Bericht runter zu Menstruationszyklen oder wie auch immer das bei der Frau heißt, weil mich das nicht interessiert, ja. Was würde ich mir runterladen? Vielleicht irgendwelche Leadership-Sachen, vielleicht irgendwelche Sales-Sachen, vielleicht irgendwelche Marketing-Sachen, irgendwelche Dinge, die mich interessieren, ja, und nicht irgendwelche Dinge, die mich nicht interessieren. Und genauso ist es bei deinen Interessenten auch. Wenn jemand im Call bei dir sitzt, dann gibt es dafür einen Grund. Menschen verwenden nicht ihre Zeit randommäßig für irgendwelche Dinge, die sie nicht interessiert. Aber was es bei ihnen ist häufig, du hast vielleicht noch nicht den Rapport, du hast doch nicht das Vertrauen von der Person, dass sie diese Frage vielleicht jetzt in dieser Tiefe beantwortet, wie du es gerne hättest. Und das ist immer so eine Sache auch, wo man erstens Fragen steigern muss. Ja, das heißt, du darfst nicht gleich als erstes irgendwie die emotionalste Frage am Planeten stellen. So. Das ist wahrscheinlich schwierig. Und gleichzeitig auch dein Fragen-Skill-Game, ja, ist auch was Entscheidendes. Zum Beispiel Auswirkungsfragen von Problemen. Das heißt, sagen wir mal, keine Ahnung, ich habe einen Kunden, ich habe keine planbare Kundengewinnung. Und dann fragst du ihn, okay, aber warum ist das so wichtig für dich? Und dann sagt er, ja, keine Ahnung, für mich ist das so wichtig, weil ich unbedingt eine planbare Kundengewinnung haben möchte. Ich möchte auf 100.000 monatlich skalieren und ja, das ist mir ultra wichtig. Okay, und wie lange probierst du schon? Wie lange möchtest du schon gescheite Kundengewinnung aufbauen? Und dann erzählt er dir, ja, das probiere ich jetzt irgendwie schon seit 6-7 Monaten, okay? Und was hast du schon alles probiert? Und dann erzählt er dir, was du probiert hast, ja? Und dann weißt du, hast du mehr Kontext. Und wenn du weißt, erstens, wie lange er schon probiert, das erhöht den Pain so ein bisschen. Ja, wie lange probierst du schon? Wenn es seit 5 Minuten ist, er sagt seit 5 Minuten, ist was anderes. Aber meistens probieren es die Menschen schon länger. Meistens probieren die Menschen, die ein Problem lösen, schon etwas länger. Und meistens haben die Menschen auch schon etwas probiert, um das Problem zu lösen. Und diese Information musst du haben. Weil wenn du später in Pitch und in der Beratung ihm etwas erklärst, was genau gleich klingt, wie das, was er zuvor schon mal probiert hat, dann wird er nicht glauben, dass das funktioniert. Und deshalb beispielsweise, wenn du jemanden, sagen wir mal ein Beispiel, du verkaufst Facebook-Werbeanzeigen oder Social Recruiting, eins von beiden, scheißegal. Wir gehen mit Facebook-Werbeanzeigen. Und du hilfst Therapeuten dabei, über Ads Neukunden zu gewinnen. Und der erzählt dir, dass er über Ads schon probiert hat, aber das Geld versenkt hat. Wie kannst du denn trotzdem als Kunden gewinnen? Du musst maximal detailliert reinfragen, was er dort gemacht hat, warum er glaubt, dass es nicht funktioniert hat. Du musst detailliertes reinfragen und die Beratung dann komplett anders aufbauen. Die Beratung darf dann nicht mehr so sein, wie du sie klassisch machst, so, hey, wir müssen als erstes ein geiles Offer machen, dann müssen wir das machen, sondern du musst genau erklären, Schritt Nummer 1, das und das sind die Dinge, die häufigen Leute nicht machen, deshalb hat es nicht funktioniert. Wir machen stattdessen deshalb. Das und das ist im zweiten Schritt, was meistens passiert, was bei der Person dann passiert ist. Warum funktioniert das nicht? Wir machen es deshalb so anders. Das heißt, du musst einfach dann die Beratung plötzlich aufbauen wie eine komplette Differenzierung einfach. Es ist nicht mehr so, okay, das ist meine Roadmap und das sind die Schritte, sondern du musst es klar differenziert aufbauen. Und das ist sozusagen, wenn du in der Analyse vorne seinen Pain gefunden hast, wie lange er den Pain schon hat und das erarbeitet hast, dann hast du da einen großen Vorteil. Und dann ist natürlich die Auswirkungsfrage, das, was der Domi vorher erwähnt hat, auch was Relevantes. Wie geht es dir damit? Wie sind da die Auswirkungen für dich? Und ganz wichtig bei diesem ganzen Sales-Prozess ist eine Sache zu betrachten. Am Anfang habe ich geglaubt, als ich irgendwelche Sales-Coaches mir angeschaut habe, habe ich gedacht, fuck, ich muss das genauso machen wie er. Und dann muss ich das genauso machen wie der. Und jeder hat ein bisschen einen anderen Verkaufsstil. Und als wir dann Verkäufer in unser Team reingeholt haben, habe ich gemerkt, okay, der verkauft anders und der verkauft anders. Und am Anfang habe ich geglaubt, okay, das ist irgendwie, der macht's falsch. Aber Fakt ist eine Sache, jeder hat einen anderen Stil. Zum Beispiel die Sabrina, meine Frau, die verkauft komplett anders als ich. Die kann viel besser in Pain reinfragen, die Ziele von Menschen viel besser erfragen und viel besser größer machen, sodass sie große Vision haben. Dafür, was kann ich gut? Ich würde sagen, ich kann sehr gut überzeugend beraten und ich bin in der Einwandbehandlung relativ hartnäckig. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich den Menschen helfen kann, dann hole ich den meisten schon irgendwie ab, dass der am Start ist. Ja? Das ist, würde ich sagen, was ich sehr gut kann. Ja? Und im Follow-up bin ich sehr intensiv dran, dass ich die Leute dann irgendwo reinhole. Und so hat jeder andere Fähigkeiten, jeder andere Skills. Und nicht glauben, okay, das ist der one way to go, das ist der only way to go. Und wenn ich jetzt nicht in die Auswirkungen vom Pain reingefragt habe, dann brauche ich den Sales Call gar nicht führen. Na, das ist nicht, erstens, Sales ist nicht schwarz-weiß. Zweitens, jeder hat einen anderen Stil. Aber das ist ein Repertoire, eine Möglichkeitenbasis, die da ist. Und wenn du halt gewisse Dinge nicht nutzt, du musst den fucking Ziel reinfragen. Du musst ihn erfragen, was sein Problem ist und was sein Ziel ist. Ja, das musst du machen, weil ansonsten beratest du ihn komplett in die falsche Richtung. Du hast keinen Plan, warum er vor dir sitzt und du hast keinen Plan, was er will. Und Menschen kaufen eine Transformation und nicht irgendwie random irgendwelche Produkte. Ja, Menschen kaufen eine Transformation. Aber zurückzukommen auf das Thema Auswirkungen, ja. Wenn du nicht gut Rapport hast und wenn du nicht gut Fragen stellen kannst, dann wäre das wahrscheinlich nicht eine der ersten Fragen, mit denen ich anfangen würde. Weil das ist mega cringe und komisch, wenn du im Verkaufsgespräch sitzt, irgend so ein kleiner Bubi vor dir sitzt und nur weil in seinem Skript drinnen steht, und wie geht's dir dann damit? Und das ist irgendwie so halb hektisch vorgelesen, dann hat es einen negativen Effekt anstatt einen positiven. Das heißt, fang lieber an mit den Fragen, wo du dich sicher und wohl fühlst und mit den Grundlagen, ja. Und dann Step by Step, bessere, intensivere, bessere Fragen einzubauen. Und dann gibt es einfach zwei Menschen. Es gibt Menschen, die sehr zielorientiert sind und sehr problemorientiert sind. Ja? Letztens hat uns wer versucht, was zu verkaufen und der hat versucht, irgendwie in den Pain reingehen. Ich bin meistens kein Mensch, der über Pain kauft. Ich kaufe meistens über Ziel. Ich will einfach mehr. Wir wollen schnellstmöglich auf einem Mio monatlich wachsen, schnellstmöglich da die Firma ausbauen und das ist das, wie ich funktioniere. Jeder funktioniert anders. Es gibt Tobots, also Menschen, die zum Ziel hinwollen und Menschen, die weg wollen. Und das wäre sozusagen beim Pain-Thema. Irgendwas dazu noch ergänzend?
Ja, Zeitpunkt ist noch wichtig. Also das Ding ist, wenn du am Anfang die Fragen stellst, um erstmal sein Business-Model zu verstehen, was hat er schon probiert, dann machst du das Gap ja immer größer, oder? Ja. Du schaust rein, okay, du hast jetzt hier irgendwie Cold Calls gemacht, wie viel hast du gemacht? Ja? Dann sagt er dir, 100, sag ich, in welchem Zeitraum? Ja, in der Woche, sag ich, okay, interessant. Warum nur 100? Warum nicht 800 oder 500? Ja, war so viel unterwegs und so viel zu tun. Womit? Ich meine, stehst bei 5.000 Euro monatlich. Also du hast zwei Kundenprojekte aktuell und hast mir vorhin gesagt, dass du nicht ausgelastet bist und gerne mehr möchtest. Also warum hast du die Zeit nicht gehabt? Und dann kommt man meistens drauf, er hat nicht genau gewusst, wie. Er hatte vielleicht nicht das perfekte System dafür, ja, um auf den Knopf zu drücken und eine Leadliste schon da zu haben, die dann wirklich automatisiert, zum Beispiel mit einem Powerdialer, so wie wir das bei uns im Team haben, durchläuft. Also 100, das machen unsere Caller zum Frühstück. Also da ist 11.30 Uhr vielleicht, dann haben die gerade so ihre zweite Tasse Tee oder Kaffee getrunken, dann haben die 100 Wählversuche. Ja? Und das, ich mache es nicht immer, ich mache es recht selten, aber manchmal, wenn gerade so diese Old Economy Guys vor mir sitzen und sagen, das kann ja gar nicht und das geht ja, ich sage, ja, dann lass es uns doch einfach anschauen. Ich mache jetzt blind, wir klicken jetzt rein, ich schaue auf die Uhr, ich war heute noch nicht drin, ich sage dir jetzt halt auf wahrscheinlich 50 Wählversuche gerundet, was unser gesamtes Sales-Team jetzt schon gemacht hat. Ja. Der, okay, probier mal. Und relativ oft, ich würde sagen, bei 8 von 10 Fällen bin ich wirklich richtig. Und oftmals ist es so, wenn ich um 14 Uhr reinschaue, haben unsere Leute schon über 1000 Firmen angerufen. Und das ist halt genau der Punkt, oder? Demjenigen klar zu machen, wo stehst du gerade? Warum funktioniert das nicht? Warum sagst du, Cold Calls geht nicht? Du hast 100 Firmen angerufen in einer Woche. Das musst du am Tag machen. Wenn du wirklich Outreach machst, dann musst du am Tag diese Schlagzeile fahren, weil sonst wird nichts rauskommen. Wie willst du denn aus 100 Brutto-Calls 5 Termine in der Woche haben? Das wird nicht funktionieren. Und deshalb musst du ihm fragen, hey, du stehst jetzt hier, wir sitzen jetzt heute da, warum sitzen wir nicht in 3 Monaten erst hier? Willst du das jetzt konkret ändern? Das Jahr ist fast zu Ende, wir sind jetzt im November. Willst du jetzt noch anreißen, um das Thema, sage ich mal, zu lösen? Oder kann das, und das ist auch eine geile Frage, so hey, bist du eigentlich bereit dafür zu settlen, wie es jetzt ist? Also du hast jetzt irgendwie 5.000 Euro Monatsumsatz, du hast zwar noch ein bisschen Erspartes, aber du sagst schon, hey, es wird eigentlich jeden Monat ein bisschen weniger, weil halt aus dem operativen Cashflow nicht so viel kommt. Manche Kunden zahlen dich auf Raten, was ich bei den Beträgen eh nicht verstehe. Das heißt, dein Offer ist auch nicht gut. Und wenn man dann da wirklich reinfällt, sagt, hey, bist du jetzt auch wirklich bereit, das zu ändern? Also aufpassen, aufschreiben, bist du hier für Informationen oder bist du hier für eine Veränderung? Und dann hältst du die Klappe. Und dann schaust du ihm einfach nur in die Augen und dann fangen sie oft an zu stammeln. So, ja, ich weiß ja gar nicht, was ihr macht. So, ja, kriegst du alles. Die Informationen sind alle da. Ich werde dich heute richtig gut beraten, kannst dich schon drauf freuen. Aber bist du heute hier, um es wirklich zu ändern? Oder bist du nur so ein Sales-Call-Tourist, der sich überall die Freebies zieht und überall einmal beraten lässt? Und das ist eine sehr machtvolle Frage, was ich gelernt habe, weil oftmals sagen sie dir dann, und das ist dann immer so ein Thema, da musst du mit deinen Settern aufpassen, na, also, sage jetzt einfach mal, der Tim, der war so überzeugend und ich wollte es mir dann irgendwie doch anhören, aber eigentlich wäre es mir schon recht, wenn wir irgendwie erst im Januar sprechen, weil ich habe eigentlich dieses Jahr gar keine Zeit mehr. Dann weißt du als Closer, okay, jetzt hast du das Problem, du musst am Ende dagegen framen, dass er jetzt eigentlich schon die Entscheidung treffen sollte, weil einen Start kann man ja auch auf Januar fixieren.
Ja.
Aber wenn du da, das kommt echt drauf an. Ich bin manchmal so, wenn ich merke, das ist eine große Firma, die hat Riesenpotenzial und beide sagen mir so, naja, ich weiß nicht, also wir haben eigentlich bis Weihnachten haben wir gar nichts zu tun. Haben wir so viel zu tun, dass wir nichts tun können, so wollte ich sagen. Das ist mir gestern passiert, Follow-up-Call, ich rufe an, eine Minute nach Terminstart und er sagt mir, oh Dominik, ja, ich habe gerade schon aufmachen wollen, Kollegin ist krank, dann ist schon erste Alarmglocke geht an, okay, zweite Entscheiderin krank, aber ich bin ganz ehrlich, so busy gerade, ich komme zu nichts, ich muss das Wochenende durcharbeiten. Dann habe ich gleich gesagt, lieber XY, lass uns da gar nicht weiterreden. Sollen wir nicht gleich einfach im Januar sprechen? Ihr macht jetzt mal ganz entspannt euer Weihnachtsgeschäft. Ich schicke euch noch ein paar Hausaufgaben durch. Das wird euch helfen. Ja, strukturiert euch da ein bisschen um. Ich habe euch schon Inputs in der ersten Beratung gegeben dafür. Und dann lasst uns ganz entspannt im Januar sprechen. Was sagst du? Wie hört sich das für dich an? Oh Mensch, super geil. Genauso machen wir es. Und dann machst du direkt den Termin aus. Das heißt, wenn die Verbindlichkeit nicht da ist, wenn der keinen Bock hat, jetzt was dran zu ändern, zu viel Resistance. Du wirst den wahrscheinlich nicht geclosed bekommen. Ja, und dann kommt am Ende diese ekelhafte Situation, dass er eigentlich schon weiß, er bräuchte es, er hätte Bock, kann aber im Kopf die Entscheidung nicht treffen. Selbst wenn du sagst, du kannst 50 Euro anzahlen, wir machen die Restzahlung zu deinem Start. Die können und wollen oftmals die Entscheidung nicht treffen, dieses Commitment einzugehen, weil sie jetzt im Kopf gerade andere Dinge vor sich liegen haben. Und deshalb würde ich sagen, dann lieber einen geilen Rapport-Building, Part machen, 20, 25 Minuten, gib dem ein paar kurze Hints mit, ja, was bei ihm nicht so gut läuft, gib ihm 1, 2 Tipps und sag einfach, hey, das war ein richtig geiles erstes Kennenlernen, hat mich sau gefreut, lass uns da bitte in 2 Monaten wieder ansetzen, krieg deinen Scheiß auf die Kette, frag mich, du kriegst meine Nummer, schreib mir, wir werden in Kontakt bleiben und dann nimmst du ihn einfach ins Nurturing mit ein. Ja, du schickst ihm hier und da mal irgendwie cooles Video, wie wir das ja auch machen. Wir produzieren genauso ein Video wie jetzt. Das wird wahrscheinlich wieder für Leute, die jetzt von mir aus eine Lead-Gen-Outbound-Agentur sind, ja, die auch viel Sales machen würden, ist das Video vielleicht, wie wir heute sprechen, super relevant. Also schicke ich es jemandem durch, wo ich weiß, könnte ihm vielleicht bringen, was helfen, ja. Und so würde ich es wahrscheinlich aufbauen.
Ja, und also grundsätzlich ist es auch so, dass du in der Analyse halt gewisse Einwände vorwegnehmen möchtest, ja. Beispielsweise, wenn er dir erklärt, wie das Ganze, was sein Pain ist und so, und dann fragst ihn, warum er jetzt ändern will, warum will er es jetzt ändern, dann erklärt er dir, warum er es jetzt ändern möchte. Wenn du ihn jetzt fragst, wann willst du es ändern, dann wäre das was anderes, dann müsste er sagen, ja, keine Ahnung, hat er die Möglichkeit in einer Woche, in 2 Wochen, in 3 Wochen. Aber wenn du ihn fragst, warum, bringt einen Menschen immer in eine Erklärschleife. Ja? Das heißt, psychologisch eine Frage mit warum, bringt dann immer in eine Erklärschleife. Und wenn er sich selbst erklärt, dann glaubt das immer mehr, als du erklärst ihm. Und wenn du ihn fragst, warum er es jetzt ändern möchte, dann bringt, unser Gehirn ist eine Meaning-Making-Machine, sagt der Tony Robbins. Ja? Das heißt, wenn wir eine Frage stellen, dann will unser Gehirn eine Antwort dafür finden. Und wenn du ihm die Frage stellst, warum ist jetzt denn der richtige Zeitpunkt, Zeitpunkt, dann erklärt er dir, warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Dann kann er hinten raus im Call immer so sagen, ja, es ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, ja. Es ist ein bisschen die Consistency Bias ist dann am Start, ja. Und das, wenn du diese Frage stellst und er dann sagt, ja, jetzt ist eigentlich eh gar kein guter Zeitpunkt, aha, okay, dann weißt du es wenigstens, dann kannst du ein bisschen erfragen und herausfinden, warum das der Case ist. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, so wie der Dominik gesagt hat, du führst den Sales Call ganz normal zu Ende, machst eine Beratungssession, machst aber ohne Druck und ohne Angebot, oder du machst trotzdem so intensiv und versuchst ihn halt abzuschließen, der Start ist halt später. Zum Beispiel gestern habe ich zu 90% wahrscheinlich einen Kunden gewonnen, vor dem habe ich vor 3 Monaten ein Beratungsgespräch geführt, aber nicht einmal ein Angebot gemacht. Ich habe einfach nur beraten und gesagt, was er machen soll, weil das ein Freund ist, der aus dem Umfeld auf uns zukommen ist, und dann habe ich ihn einfach nur ein bisschen beraten und dann habe ich ihm nachher ein Video geschickt, ja, das Leadership-Video, by the way, das will ich dir unbedingt empfehlen, klick einfach darauf, Leadership-Video anschauen, absurd gutes Leadership-System, dann anhand dessen haben wir wieder einen Call gemacht und dann ist er easy plötzlich Kunde. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, die noch wichtig ist, was immer gut ist, ist herauszufinden, wenn jemand, es gibt so Menschen, die sitzen im Call und die wollen sich die Sachen anhören, wollen herausfinden und man ist sich unsicher so, will er es allein probieren oder nicht? Da ist eine sehr gute Frage, was man jeden fragen kann, dass er dir einfach erklärt, warum er es bisher, was ihn davon abgehalten hat, das Problem alleine zu lösen. Das heißt, wenn du ihn einfach fragst, hey, keine Ahnung, Social Recruiting Agentur bist du oder Facebook Ads Agentur, was hat dich bis jetzt davon abgehalten, die planbare Kundengewinnung über bezahlte Werbung alleine zum Laufen zu bringen? Und dann erklärt er dir, was ihm abgehalten hat bisher davon. Und dann ist wieder das im Pitch, was du erwähnen kannst. Keine Ahnung, er hat zu wenig Marketing-Know-how, was breitreichend ist, wo er weiß, was in seinem Markt relevant ist. Dann sagst du genau, und das in unserem Beratungssystem oder in unserem System, durch dieses ganze breitreichende Know-how, was wir haben über 150 Kunden, können wir dir die perfekte Strategie mitgeben. Ja? Das heißt, wenn du ihn fragst, was hat dich bisher davon abgehalten, das Problem alleine zu lösen? Das ist immer so eine Frage, wo die Verkäufer meistens Angst haben, diese Frage zu stellen. Weil was ist, wenn du sagst, ja, ich brauche ja gar nicht, ja, ich brauche ja nicht. Das ist nicht der Case. Das ist nur die Angst, wenn du sie stellst. Das ist nicht der Case. Die Leute sagen dir, weil irgendwas haltet ihn davon ab, das alleine zu lösen. Ja? Und wenn er dann sagt, ja, bis jetzt hat mich eigentlich nichts davon abgehalten, das zu lösen, und er hat dir aber vorher schon erzählt, dass er 7 Monate schon probiert hat und nicht alleine geschafft hat, oder er hat 100 Wählversuche nur gemacht, wenn er sagt, na, bis jetzt hat mich eigentlich nichts davon abgehalten, dann musst du halt konkreter ins Thema reinfragen. Ja? Da musst du halt fragen, okay, Adspend, wie viel hast du denn ausgeben? Wie sind deine Erfahrungen? Glaubst du, dass du schneller ans Ziel kommst, dass du bezahlte Werbung zum Laufen bringst mit einem Partner, der im Monat 50 oder im Prinzip mit 10 Kunden erfolgreich Ads schaltet und Ads zum Laufen bringt, oder wo du es noch nie alleine selber gemacht hast? Wie glaubst du, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit höher? Und dann kannst du halt immer mit diesen Gap-Fragen reingehen. Und damit findet man einen sehr, sehr starken Pain und einen sehr, sehr starken Bedarf. Du brauchst in einem Sales Call eigentlich nie weitergehen. Du brauchst nie den nächsten Schritt, du brauchst nie eine Beratung gehen, nie eine Einmalbehandlung, wenn du nicht 100% glasklar vor Augen hast, warum die Person vor dir sitzt, was ihr Pain ist und warum sie diesen Pain hat und wie der im Detail ausschaut. Wenn du das glasklar hast, hast du 50-70% vom Verkauf schon gemacht. Und alle Dinge, die danach kommen, bauen auf dem auf. Wenn du das aber nicht hast, dann sage ich immer, du musst weiter auf Schatzsuche gehen. Und ich drehe mich lieber mit einem Lead 30 Minuten bis 40 Minuten im Kreis. Wenn ich nicht herausfinde, warum der da sitzt und wenn ich das nicht selber check und raff und verstehe, dann wird der hinten nicht kaufen. Ich kann dir sagen, ich habe so viele Verkaufsgespräche schon geführt. Mhm. Jedes Mal, wenn ich den Schritt übergangen bin und weitergegangen bin im Call, obwohl ich nicht wirklich den Pain nachvollziehen habe können, das Problem nicht nachvollziehen habe können, wenn ich das nicht checken habe können, dann habe ich es nicht gefunden und dann kauft die Person nicht, 100% nicht. Aber es ist ein Grund, warum sie da sitzt. Und in dem Moment, wo du weitergehst und den Pain nicht in der Tiefe erarbeitest, verlierst du den Sale. Und deshalb, wenn du das Gefühl hast, boah, ich sitze da oder ich stelle die Frage und ich komme nicht zu einer Antwort, wo ich das nachvollziehen kann, dreh dich so lange im Kreis, bis du es gefunden hast. Wenn du es nicht gefunden hast, dann beendest du einfach nach 40 Minuten oder 50 Minuten das Gespräch, weil es ihm zu blöd wird, Fragen zu beantworten. Und ihr habt beide keinen gemeinsamen Nenner gefunden und that's how it lives. Ja? Aber er hätte so oder so nicht gekauft. Und wenn du nicht herausfindest, was das wirkliche Problem ist, das ist 80% der Beratung ist das richtige Problem finden. Gestern habe ich mit einer Agentur gesprochen, die machten 120.000 Euro monatlichen Cashflow. Das sind zwei richtig geile Boys und das, was wofür sie dankbar waren in dem Call, war nicht, dass ich ihnen in aller Detailtiefe alles runterbrochen habe, sondern ich habe ihr Business so analysiert, dass ich herausgefunden habe, was deren echter Bottleneck ist, was sie echt zurückhaltet. Weil bei 120.000 Euro monatlichen Cashflow gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, die das Business zurückhalten können. Und die stagnieren seit 4 Monaten, ja, und die wollten weiterkommen. Und sie wissen nicht, was es ist. Sie wissen nicht, woran es hängt. Und ich bin mit ihnen durchgegangen und habe ihnen erklärt, was meines Erachtens nach der Grund ist, warum sie stagnieren und warum sie dort stecken, wo sie sind. Und damit haben sie die These gekauft und damit haben sie Bock. Und das ist was ganz Entscheidendes. Wenn du den Pain nicht verstehst, brauchst du niemals zum nächsten Step gehen. So, jetzt haben wir einen Pain, jetzt müssen wir ins Ziel. Wie machen wir das? Also was ich mit Ziel meine, ist jetzt grundsätzlich, also wir haben ja jetzt einmal, okay, was hast du schon probiert? Wir haben die guten Frames gesetzt und dann geht es ja darum, was ist dein Ziel? Also grundsätzlich kann man ja weg von und hinzu. Ja, Menschen wollen ja haben ja auch ein Ziel. Hey, ich will planbare Kundengewinnung. Warum willst du planbare Kundengewinnung? Ja, keine Ahnung, ich will 100.000 monatlich haben. Ja, und da muss man ihn auch ins Ziel erfragen und reingehen. Ja, das heißt, wir wollen auch in die Zielrichtung schlagen. Und beim Ziel gibt es meines Erachtens nach zwei Sachen, die ganz entscheidend wichtig sind. Du willst das Ziel so konkret wie möglich runterbrechen. Ja, das heißt, wenn du zum Beispiel jemanden vor dir sitzen hast, sag mal, du bist eine Videoproduktionsagentur. Und die sagt, ja, ich will ein geiles, ein richtig sickes Video haben. Ich will, dass das eine geile Movie-like-Ad ist. Ja, wenn das der Case ist, dann musst du herausfinden, okay, warum willst du das? Was ist denn das Ziel, was du haben willst? Ja, ich will eine geile Bekanntheit aufbauen, mehr Kunden gewinnen, was auch immer. Und wenn du dieses Ziel so gut wie möglich konkretisierst und quantifizierst für deine Dienstleistung und für dein Thema, dann kannst du einen Wert viel besser damit versehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, er macht 50.000 Euro Monatsumsatz und er will auf 100.000 Euro Monatsumsatz, dann ist natürlich gut, wenn ich verstehe, okay, 100.000 Euro will sein Ziel. Die 50.000 Euro mehr, die er monatlich Umsatz macht, wie viele Kunden muss man dafür gewinnen? Ja, dass ich es konkret runterbreche. Okay, wie viele Kunden braucht man dafür mehr? Was ist er bereit dafür zu geben? Welche Auswirkungen haben die 50.000 mehr für ihn? Weil am Ende des Tages hat er monatlich 50.000 Euro Opportunitätskosten, dass er nicht 100.000 Euro monatlich macht. Und damit kann ich mehr Dringlichkeit erzeugen. Und der Hauptgrund, warum eine B2B-Dienstleistung nicht gekauft wird, ist nicht Konkurrenz, nicht Mitbewerb, sondern einfach Stalling. Menschen, die einfach nicht kaufen und nicht Entscheidungen treffen. Und deshalb ist es wichtig, diese Dringlichkeit zu erzeugen und diese Opportunitätskosten auch zu verstehen. Okay, wo willst du hin? Was ist dein konkretes Ziel? Das so konkret wie möglich in KPIs packen, damit es greifbar wird. Wie viele Kunden, wie viele Deals müssen es sein, wie viele Neukunden. Am besten immer in einer KPI-Tabelle, weil es halt logisch ist und Menschen gern auch logisch verstehen wollen, was sie kaufen. Und damit ein Ziel dahinter. Beim Ziel würde ich auch noch sagen, eine wichtige Sache ist auch vielleicht noch die langfristige Vision, so dieses emotionale Ding. Jeder hat sowas langfristig, was ihn antreibt, ja. Und wenn du das auch bei einem Lead bekommst, hat nicht jeder, wirst nicht bei jedem rausfinden, aber wenn du das bekommst, ist es das, was sein Feuer ist, was ihn richtig antreibt, ja. Das, wo er langfristig hin will. Wir wollen, keine Ahnung, die größte Recruiting-Agentur beim Markt werden oder die krasseste Videoproduktion oder was auch immer. Und wenn du die Vision von dem Menschen hast und er darüber erzählt und darüber kommuniziert und du das connecten kannst mit dem, was du machst als Dienstleistung und ihn dort schneller hinbringst, dann ist das ein richtig geiler Lever to pull. Irgendwas noch beim Ziel, was wir brauchen in der Analyse, was wir da schaffen wollen?
Also ich mache es nicht oft, aber ab und zu fühle ich es. Ich sage, wenn mir jetzt Leute gegenüber sitzen, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja, es ist übrigens ein ultra wichtiger Punkt, wenn ihr in diesem Beratungsspace seid, wenn ihr im Agenturspace seid und ihr habt irgendwie Kunden, die aus dem Mittelstand sind und die hatten schon mal eine Marketingagentur oder die hatten schon mal irgendwie eine Art Beratung, dann verbinden die das ja irgendwo auch mit einem Pain im Sinne von, es hat nicht funktioniert für sie, also ist es schlecht. Ja, das ist dann im Kopf bei denen verankert. Also willst du in deiner Beratung auch als einer der, man nennt immer die sieben Überzeugungen, ja, wir werden heute nicht auf alle eingehen, aber vielleicht mal so ein kleiner Hint hierfür. Ein Mensch ist immer relativ einfach gestrickt, oder? Im Beratungsgespräch muss man halt schauen, okay, wie viele von diesen Überzeugungen kann ich abarbeiten, dass ich am Ende wie so eine Art Checkliste, früher habe ich das sogar wirklich auf ein paar Papier gehabt, hatte ich die stehen und da bin ich wirklich durchgegangen, okay, habe ich die? Wenn ich die habe, dann habe ich zu 80% eigentlich einen Close. Wenn ich nur zwei von diesen 5, 6, 7 Stück habe, forget it. Ja, wie Stefan gesagt hat, ohne Pain, ohne klares Problem, was du herausidentifizierst in der Beratung, wird es nichts werden. Du wirst hinten raus den niemals closen, außer du close in da irgendwie asozial rein, ja, und machst mega den Druck, aber das ist kein guter Verkauf für mich. Ja, diejenigen, die bei mir in der Beratung waren oder die vielleicht in Zukunft auch drin sein werden, ihr werdet sehen, dass ich ein relativ zahmer Verkäufer bin. Ja, ich bin nicht dieser, der nur über Autorität verkauft und schaue, wie toll ich Umsatz mache und hier und da. Ich bin ähnlich wie du, glaube ich, habe einen geilen Vibe. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich breche dir dann wirklich auch schon eine Art Roadmap runter. Und was wichtig ist, fragt ja mal die Leute, hey, hast du dir in den letzten Monaten, in den letzten Jahren da schon mal Hilfe geholt professionell? Und ganz viele werden sagen, also jetzt gerade in unserem Space, ja, habe ich schon mal gemacht. Okay, spannend, erzähl mal, was hast du da gemacht? Ja, ich habe da mal hier und da gekauft und so, okay, in welchem Rahmen? Also wie lange ging das? Ja, 4 Monate. Aha, okay. Und was habt ihr da angegriffen? Also was wurde da gemacht? Ja, die haben das und das und okay, und warum hast du gesagt, dass das jetzt nichts war? Also was hat dir gefehlt? Also wirklich nachzufragen, hey, was war da nicht gut, damit ich weiß, worauf kann ich hinten beim Pitch eingehen, um dieses Gap wieder zu schließen? Und dann frage ich halt auch so, hey, schau mal her, also jetzt habe ich nichts da, aber ich würde dann sagen, hier, schau mal her, wenn ich dir jetzt diesen Zauberstab hier gebe, ja, Und du dürftest dir jetzt wirklich wünschen, wie so eine perfekte Betreuung von uns in den nächsten 3, 6, 12 Monaten ausschauen. Was wird da bei dir im Kopf aufkommen? Welche Themen würden da jetzt bei dir momentan in die Gedanken reinspringen? Wie muss die Betreuung aufgebaut sein? Wie oft würden wir uns wöchentlich sprechen? Wie viele Experten müssten dich betreuen? Welche Themen müssten für dich geklärt werden, damit du sagst, hey, das ist eine richtig geile Beratung gewesen. Das hat sich richtig gelohnt, mit euch zu arbeiten bei Heartbeat.
Ja.
Und dann verkaufte sich der Kunde schon so ein bisschen selbst, weil er sagt, naja, damals habe ich halt für 4 Monate 6.000 Euro gezahlt. Und dann sage ich, 6.000 Euro, das kannst du wirklich, also 6.000 Euro für 4 Monate. Wie machen die das? Wie schaffen es, dass andere immer günstiger werden? Macht dir das nicht auch Sorgen? Dass es Anbieter am Markt gibt, die immer noch günstiger werden? Überleg mal, welche Experten sollen denn da sitzen, wenn die Firma auch noch eine Marge haben möchte? Da reden wir ja von 1.500 Euro im Monat. Und wenn ich dich jetzt ganz ehrlich fragen darf, wahrscheinlich war es ein Videokurs und du darfst ab und zu mal in den überfüllten Live-Call, oder? So war es wahrscheinlich, oder? Ja, so kann man es zusammenfassen, so war es. Okay, das heißt, wenn wir miteinander arbeiten müssten oder dürften oder sollen in Zukunft, dann bräuchte es schon so eine individuelle 1:1 Betreuung, oder? Also wirklich jemanden, der dich am besten Tag und Nacht ärgert, damit du umsetzt, oder? So einen richtigen Accountability-Partner. Ja, genau, das wird mir fehlen. Okay, was noch? Und gehst nochmal tiefer rein, gehst noch eine Loop und fragst, okay, was braucht es noch? Ja, wie waren die Materialien? Hat dir irgendwas gefehlt? Ja, hast du vielleicht irgendwie Inputs vermisst? Ja, irgendwelche strategischen Inputs haben dir gefehlt? Ja, das und das hat mir gefehlt, da kenne ich mich irgendwie noch gar nicht aus. Wäre geil, wenn es auch dabei wäre. Okay, cool. Was ich da mache, ist einfach, nicht immer, aber manchmal, Stefan liebt es nicht so, aber ich mache es trotzdem, ich zeige einfach kurz unser Backoffice her. Ich sage schon mal her, das ist wie ein reichlich bedecktes Buffet. Mallorca, 30 Grad, die Russen sitzen alle schon da am Buffet, ja, hauen sich die Teller voll und genauso ist es bei Heartbeat auch. Ich sage nochmal, schau her, das Buffet ist reichlich gedeckt. Aber wenn du Bock hast auf ein Nutella-Croissant oder auf Kaviar oder auf ein Lachsbrötchen, du kannst es dir nehmen. Wichtig ist, du wirst hier nicht einfach nur alleine gelassen, sondern du bekommst ganz konkreten Input und eine Roadmap aufgezeigt, die dir nach und nach zu deiner Zielerreichung hilft. Und nicht irgendwie, ja, schau dir das mal an oder ja, das findest du in dem Kurs, aber langweil mich jetzt nicht. Ja. Sondern wirklich konkreter Umsetzungsplan und das ist eigentlich das How We Roll.
Und wenn du in der Analyse nicht rausfindest, dass der irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht hat und deshalb die Unsicherheit hat, dann kann ich dir sagen, dann hast du in der Einwandbehandlung die perfekte Möglichkeit, ja. Weil auch gestern wieder waren die bei einem Mitbewerber und haben dort einfach eine schlechte Erfahrung gemacht, weil die dort einen Account Manager gehabt haben, der nichts können hat. Der Unternehmer selber war null greifbar und dadurch haben sie eine Beratung gekriegt, die eigentlich nicht wirklich gut war für ihre Stufe, was sie braucht haben, ja. Und sie haben irgendwie nur Evergreen-Antworten gekriegt und es war halt keine gute Dienstleistung, die erbracht worden ist, ja. Dann habe ich ihnen erklärt, wie es bei uns läuft, dass es halt 180% anders läuft, ja, komplett anders, ja. Und das habe ich aber nicht am Anfang rausgefunden, ne? Weil ich am Anfang davon irgendwie nicht ausgegangen bin, sondern erst zum Schluss, weil ich irgendwie, ja, gemerkt habe, so Skala von 1 bis 10 auf einer 8, ja, und dann hat irgendwie, das hat ähnlich geklungen wie das, was wir damals gekauft haben, ja, und dann sind wir dort reingegangen, was bei uns halt anders ist und habe ich halt herausgefunden, was ihnen bei dem gefehlt hat damals, dass sie sagen, das war ein richtig geiles Investment, ja, und das kannst du genauso in der Einwandbehandlung hinten raus, wenn du merkst, der ist unsicher, genau das Gleiche machen, ja, das heißt, diese Analysefragen, ja, das ist jetzt nicht ein Prozess, wo du sagst, ah, fuck, das habe ich vorher nicht abgefragt, darf ich es hinten nie wieder abfragen, ja, es ist ein fucking Gespräch, was du führst, ja, das musst du im Kopf haben, du redest mit einem Menschen, das ist nicht, du bist der Script-Monkey und gehst das durch, das ist ein ganz normales Gespräch, ja, und deshalb, wenn hinten irgendwas aufkommt, du lässt die Person halt nicht aus dem Call einfach raus, ja, weil wenn ich die einfach aus dem Call rauslassen und anfangen, klingt jetzt so, als ob ich sie zwinge, na, ich frage einfach, was sie unsicher macht und sage, na, es klingt ja alles gut, und sage ich, Skala von 1 bis 10, 10, richtig geil, 0, nicht so nice, wo seid ihr denn ungefähr? Ja, bei einer 8, krass, 8, okay, warum 8, warum nicht 10, ja? Und dann, ja, das klingt so ähnlich wie damals, ja? Okay, was war denn damals los? Erklär mal. Und dann halt dort reingegangen und dann, ja, der Account Manager war Affe, okay, was noch? Ja, die Strategie, die wir gekriegt haben, die war halt vom Account Manager gemacht, der CEO hat sich kaum mit uns befasst, was noch? In den Live-Calls sitzen irgendwelche kleinen 5K-Bubis drinnen, die über Recruiting-Agenturen erzählen und die Probleme nicht zu uns connected sind. Was noch? Und dann finde ich heraus, was die Pain-Points sind und weiß dann halt, dass das bei uns anders ist. Und dann kann ich ihm das relativ einfach erzählen und relativ einfach erklären, wie es bei uns funktioniert und warum es bei uns anders ist. Ja? Und dann ist plötzlich so, okay, klingt geil, hab Bock drauf. Ja? Und vielleicht ist das der Fall. Vielleicht ist aber noch irgendwas dahinter. Muss man noch einmal fragen. Okay, ich bin jetzt bei einer 9,5. Okay, warum nicht 10? Und dann gehst du noch einmal rein und findest noch einmal raus, was ist. Ja? Und das ist sozusagen die Einwandbehandlung. Jetzt gehen wir mal ganz kurz Analyse, checken. Klar, passt. Nächster Punkt, die Beratung. Beratung fängt meines Erachtens immer an mit einer kurzen Erklärung von deiner Company. Und das nennt sich Hero's Journey, was auch immer. Das ist nur in der Tiefe notwendig, wie es perfekt zum Lead passt. Ja? Das heißt, wenn du, keine Ahnung, eine Recruiting-Agentur bist und der Handwerker vor dir sitzt, Alter, du brauchst keine Heldenreise von 10 Minuten erklären, wer du bist und was der Weg war und warum du cool bist, sondern da reicht kurzer Abriss, das und das ist die Firma, das ist unser Warum, so funktioniert es, so viele Mitarbeiter haben wir, so ist unser Standort, so schaut es aus. Simple scales, fancy fails, du musst eine tiefe Hero's Journey machen. Wenn irgendwer zu uns kommt und massiv schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann erzähle ich ihm halt die Geschichte von mir damals. Dann erzähle ich ihm die Geschichte, wie wir 50.000 Euro Schulden innerhalb von 1,5 Jahren aufgebaut haben, weil wir an falsche Berater gekommen sind, die einen Fick auf uns gegeben haben und kein Interesse am Mehrwert für Kunden haben und nicht menschenorientiert sind, sondern nur Geld auf sich selbst orientiert sind. Ja? Und dann erkläre ich denen die Geschichte, damit sie verstehen, wo wir herkommen und damit sie verstehen, dass wir anders sind. Und damit entsteht Connection. Aber das brauche ich am klassischen KMU, der noch nie eine Beratung gekauft hat, nicht erzählen. Das brauche ich dem Günther, 20 Mitarbeiter, IT-Unternehmer, nicht erzählen. Das juckt den Zero. Den interessiert eher, wie wir die Kundengewinnung selber gemeistert und gelernt haben und wie wir so schnell gewachsen sind, damit er ein bisschen so ein Gap hat und versteht, okay, ihr seid solide. Auf der anderen Seite, einem Personalberater erzähle ich wieder ein bisschen anders, was wir machen. Dem erzähle ich, dass wir damals, als wir das erste Mal Personalberatungskunden gehabt haben, ich sogar überlegt habe, eine fucking Personalberatungsfirma zu kaufen, weil es so absurd viel Geld produziert hat. Aber wir dann den Fokus auf unser Business gesetzt haben und gesagt haben, okay, das machen wir nicht. Und dann haben wir alle Personalberater im ganzen deutschen Markt angerufen, aber der Markt war halt so klein, dass es relativ hurtig durch war und deshalb haben wir uns nicht ausschließlich auf Personalberater spezialisiert, aber denen können wir halt fucking gut helfen, weil die Systeme, die wir haben, für die brutal gut funktionieren. Ja? Und deshalb einem einzelnen Kundenavatar, wenn du kurz den Background zu deiner Company gibst, erzählst du das ein bisschen anders. Einem Softwareunternehmen erzähle ich wahrscheinlich, dass ich selber Softwareentwickler war und in der Schule Softwareentwicklung gelernt habe und dann Projektmanagement in der Firma gemacht habe. Vorstellung von der Firma soll nicht ewig umfangreich sein, relativ kurz, relativ short to the point, außer es ist was, wo deine Journey als Unternehmen perfekt matcht, dann kannst du da ein bisschen länger drauf eingehen. Und dann geht's direkt zum nächsten Schritt. Und wenn der Verkäufer ist, ja, dann musst du, wenn du der Verkäufer bist und nicht der Unternehmer bist, dann musst du nicht ewig lang die Geschichte von dir und deinem Leben erzählen. Wenn sie passt, kannst du kurz eine Geschichte erzählen. Wenn sie nicht passt, erzähl einfach kurz die Geschichte vom Unternehmen, damit die Person passt und sagt Haken dahinter, versteh den Fit und es passt. Und dann kommen wir zum wunderbaren nächsten Step, zum Beratungsschritt der Beratung. Ja. Was ich dir mitgebe, ist aus über 1.000, 5.000 Sales Calls, die wir schon geführt haben, verschiedene Kunden, die wir beraten haben, haben wir das magische Sales Script kreiert, was du unter diesem Video einfach bekommen kannst. Klick unter diesem Video rauf, kriegst du das komplette Sales Script for free, kannst dir downloaden und damit massiv viel Umsatz machen. Das ist der entscheidende Schlüssel, wo die Person sagt, okay, eure Dienstleistung ist passend für mich oder nicht. Weil am Ende des Tages kauft der Mensch die Beratungsthese. Die These, wie kommst du von einem Problemzustand, den du hast, zu deinem Zielzustand? Und dann die Deliverables, wie du die Dienstleistung erbringst, was du machst. Das ist dann nur mal ein Teil dessen. Das können Einwände sein, wo du sagst, keine Ahnung, ich habe keinen Bock auf Gruppencalls und dann musst du erklären, dass deine Calls anders ablaufen und da sitzen nicht 500 Leute drin, sondern da sitzen irgendwie nur 5-10 Leute drinnen. Aber das ist sozusagen der Schritt danach. Und das ist die Beratung. In der Beratung, Tommy, was würdest du sagen, sind so die häufigsten Fehler, die Leute machen in der Beratung, wenn sie irgendwelche Interessenten beraten?
Fehlende Individualität.
Ja.
Ich weiß noch, meine ersten 3-4 Monate, würde ich sagen, habe ich wirklich 6-stelligen Umsatz mit einer PowerPoint abgeschlossen, was ich bis heute nicht verstehe, wie ich das überhaupt machen konnte, aber war wahrscheinlich eine gute PowerPoint. Grüße gehen raus an unseren Head of Marketing, Herr Gernot, die war wirklich gut, aber muss wirklich lachen, wenn ich überlege, ich habe ja wirklich einfach nur Folien abgelesen eigentlich und habe so ein bisschen Inputs dazu gegeben. Heute könntest du mich um 3 Uhr nachts aufwecken und mir irgendeinen hinsetzen, der 150.000 Euro macht im Monat und keine Ahnung, eine Full-Service-Marketing-Agentur hat und ich breche dem sein Business runter und sage ihm so relativ pauschal natürlich, weil es soll ja jetzt nicht zu deep ins Thema reingehen, aber ich sage ihm so, hey, warum bist du da stuck? Was brauchst du eigentlich? Was fehlt dir? Dann analysiere ich das mit ihm. Und was ich immer mache, ist, ich mache immer Sheets.new, das ist mein neues Lieblingskürzel. Ja, das heißt, ich mache einfach eine Google-Sheet auf und trage dort einfach alles mit ihm ein. Also ich baue ihm sozusagen die ganze Beratung in eine Roadmap nach unten. Ich fange immer an mit der Angebotsstruktur, weil auch das ist, was wir in unserem Consulting als allerwichtigsten Punkt erstmal machen. Bevor du kein richtig geiles Offer hast, also das Sales-Offer, die klare Offerstruktur, wie ist was, Einstiegsangebot, Main-Offer, Cross-Selling, Upselling, Downselling. Die Leute schauen mich echt immer an wie das Reh im Wald, ja? Egal auf welcher Flughöhe die sind, wenn ich da anfange und zu erzählen, wie machen wir das oder generell, wie kann man es bei ihnen machen und was gibt es für Ideen, dann sagen die immer, boah, Wahnsinn, krass. Und da bin ich, das ist für mich so, als würde ich irgendwie ich weiß auch nicht, mir morgens die Butter aufs Brot schmieren, weil das so das Simpelste eigentlich ist, um mal jemandem zu verstehen zu geben, ihr seid da stark, wo ihr seid, weil euer Offer nicht sexy genug ist und dass sich das nicht so gut verkaufen lässt.
Ja.
Ja, gerade so perfekt, Personalberater, ITler, Software, die kommen halt direkt mit dem 50.000-Euro-Hammer um die Ecke und wundern sich, warum sie nur über Netzwerk und Empfehlungen gewachsen sind und keine Kundengewinnung aufbauen konnten. Ja, ist ja logisch, der kennt dich nicht. Du willst ihm sofort irgendwie für 50, 80, 130k einen riesen Oschi dahin hauen, anstatt zu sagen, hey, wir kommen mal in deine Firma rein, wir machen da mal 2-3 Tage Rambazamba, es kostet dich 3.500, wenn es nicht happy bist, kriegst du das Geld zurück. Also Refund Policy oder wie wir das machen, manchmal auch irgendwie Zufriedenheitsgarantie. Ja, da sind wir wahrscheinlich auch mit die einzigen am Markt, die das so machen, die so stark ins Risiko gehen, weil wir einfach wissen, wie gut wir sind in dem, was wir tun, dass wir das mit ausgewählten Kunden halt auch machen können. Ja.
Ja.
Und von der Beratung selber, ich würde halt schon sagen, je individueller und tiefer du da reingehst mit dem Kunden, desto besser fühlt er sich auch, desto eher sieht er auch, was man machen kann, zum Beispiel, wenn ihr aus dem Setting schon sehr relevante Themen habt. Früher habe ich das so gemacht, ich habe mal vor einem Jahr geschaut, was ich in die Google Sheets eingeschrieben habe, ich bin total verliebt gewesen, wie ich es damals gemacht habe, keine Ahnung, warum ich da so strukturiert war, heute ist alles all over the place, ich fange hier an, da an, aber die Kunden feiern es und deshalb never change a running system. Man könnte sogar bei Google Sheets oder auch im Google Docs schon vorgefertigte Punkte haben, also so eine Art Rolling bauen, wo man dann aus den Setting-Infos oder aus dem Gespräch nur noch mit dem Lead das einträgt. Ja, Kundengewinnung, Netzwerkempfehlungen, Outbound-Kampagnen, okay, check. Ja, Angebot, das ist es, Zielgruppe, Mitarbeiter, sowas. Ja, das kann man alles schon mal davor einpflegen, aber ganz ehrlich, die 5 Minuten in der Regel, wenn du schnell tippen kannst, so wie ich, hast du auch, dass du es mit ihm runtertippst. Warum? Er fühlt sich jetzt wirklich abgeholt, er sieht, ja, aha, das ist jetzt kein Schema F, was ich hier bekomme, sondern der Berater schreibt jetzt mit mir den Plan auf, weil es ist ja auch eine Strategieberatung. Natürlich ist es im Volksmund ein Verkaufsgespräch, aber er bekommt ja trotzdem strategischen Input, wie er seine Firma in Zukunft vielleicht aufbauen sollte. Und das gebe ich dann den Kunden auch immer direkt im Call noch frei. Ja, im besten Falle kaufen sie natürlich, aber viele fragen mich auch, das ist vielleicht der einzige schwierige Punkt bei einer Google Sheets, wenn du es richtig geil machst, dann fragen dich die Kunden schon immer so, ja, kann ich das dann nach dem Gespräch haben? Und da weißt du schon so, oh weh, da wird es wieder Einwände zu lösen geben im Start. Aber natürlich sagst du, natürlich, klar, ich gebe sie dir jetzt schon frei, dann machst du es kurz, gibst ihm den Link, sagst du, schau mal her, machst dir auf, wir arbeiten gemeinsam drin und dann gehst du halt am Ende einfach noch rein und machst den Pitch, dann gehst du in die Einwandbehandlung rein und im besten Falle brauchst du gar keine Einwandbehandlung.
Und in der Beratung würde ich eine Sache noch sagen, und zwar der Best Case in einer Beratung ist, wenn du als erstes einmal wirklich ihn gut abholst und verstehst, wo er ist. Ja? Ganz logisch, du gehst das durch. Und du hast so ein paar Schritte in der Beratung, die du mit ihm durchgehst. Er braucht ein großes Verständnis und er muss einen Aha-Moment haben im Best Case. Wenn er einen Aha-Moment hat, wo er sagt, ah fuck, das macht richtig Sinn, dann sind es meistens die Kunden, die kaufen, ja, wenn er so einen Aha-Moment hat. Und du musst halt herausfinden bei deiner Zielgruppe, was sind so die Aha-Momente. Was ich immer empfehlen würde, ist auch, ich würde ein Vision-Selling betreiben. Das heißt, wenn du eine Videoproduktionsagentur bist und extrem geile Video-Ads aufnehmen kannst, ja, wie Kunden zum Beispiel von uns, dann darfst du nicht nur verkaufen, okay, wir machen dir coole Videos, weil coole Videos ist das eine, ja, sondern was ist denn die Auswirkung davon? Das musst du ihm auch erklären in der Beratung, ja. Wie ihr die Videos aufnehmt, ist ein Mechanismus. Und wenn du eine Done-for-You-Dienstleistung machst, dann willst du das relativ detailliert runterbrechen, wie die Dienstleistung ausschaut. Weil wenn du sehr detailliert runterbrichst, eine Done-for-You-Dienstleistung, dann wirkt es, was es auch ist, kompliziert und wirkt es umfangreich. Und dann sieht man mal, was es alles braucht für wirklich gute Ergebnisse. Und dann ist es so eher, okay, fuck, das klingt richtig geil, was ich will, aber ich kann das eh nicht allein umsetzen, dann kaufe ich, ja. Das heißt, bei Done-for-You-Dienstleistung bist du sehr detailliert. Wenn du es Done-with-You machst, willst du nicht zu detailliert werden, weil sonst ist es overwhelming. Sonst ist es so, oh, the fuck, ich muss das alles machen, das klingt alles nach so viel Arbeit, okay, passt, ich muss nochmal nachdenken, ja. Das ist so ein bisschen die zwei Spektren, die es gibt. Und dann willst du auch das Vision-Selling betreiben. Nochmal zurück zur Videoproduktionsagentur. Ich bin eine geile Videoproduktionsagentur, wir machen die Videos so, dass wir zuerst irgendwelche Drehbuch machen, Motion Design, bla bla bla. Ich kenne mich aber dem ganzen Zeug nicht so im Detail aus. So erklärst du ihm. Und dann erklärst du ihm aber auch den Nutzen davon. Du musst ihn beraten und den Nutzen davon. Dann haben wir 7 Creatives, die wir da schalten oder 7 geile Videokampagnen, die alle absurd knallen und die schaltest du. Und dann hast du einen Winner. Bei Ads ist es immer so, das versteht glaube ich jeder, bei Ads ist es so, eine extreme Winner-Ad bringt 3-mal mehr als 2, also 5-mal, 10-mal mehr als Durchschnitts-Ads. Und dieser Return of Invest ist halt ein massiv viel größerer. Und alles, was eine wirklich gute Werbeanzeige beispielsweise macht, ist auch, sie lässt einen extremen Brand-Effekt entstehen. Ja? Und dadurch baust du ein krasses Branding auch auf. Das heißt, du musst immer überlegen, hinter deiner Dienstleistung, was ist denn der Nutzen davon dahinter und was ist sozusagen das Bigger Vision Picture, was ich davon habe. Das heißt, wenn du geile Videoproduktionen machst, dann ist das Bigger Vision, dass du ein krankes Branding schaffst damit und einen Brand-Effekt in deinem Markt, weil krasse Werbeanzeigen bleiben im Kopf hängen. Wenn du zum Beispiel Recruiting baust, dann geht es nicht darum, geile Recruiting-Systeme zu implementieren. Das ist natürlich ein Teil davon. Aber es geht darum, ein A-Player-Team aufzubauen, wo du Maschinen in deine Firma holst. Denk nur mal im Verkaufsgespräch, hast du einen absoluten A-Player im Kopf? Ja, habe ich einen im Kopf. Und hast du einen Player im Kopf, wo du denkst, das ist ein C-Player? Ja, habe ich auch im Kopf. Okay, stell dir mal vor, die Anna A-Player, du hättest 5 Anna-A-Players, du hättest 10 Anna-A-Players. Wie viel besser wird sich deine Firma entwickeln? Wie viel mehr Profit wird sie machen? Wie viel besser wird sie wachsen? Und wir bauen mit dir ein Recruiting-System, um mal dir zu zeigen, dass es funktioniert, was wir machen und nicht der ganze Schrott ist, was andere Recruiting-Agenturen machen, sondern dass das ist, was funktioniert. Aber nebenbei machen wir noch eine Sache. Wir bauen nachhaltig ein Recruiting-System, dass du absolute A-Player in deiner Firma hast und damit auch deine Firma 10-mal besser wachsen kann und deine Firma unabhängiger von dir wird. Dass du nicht der einzige Rödelhamstermeister bist, der immer die Verantwortung hat, sondern dass du das delegieren kannst, dass andere Firma das Wachstum deiner Firma produzieren und dass nicht du alles mit deinem eigenen Krafteinsatz produzieren musst. Das wäre jetzt der Pitch für einen Unternehmer. In einer HR-Abteilung musst du wieder anders verkaufen, weil die HR-Abteilung im Social Recruiting halt nur einen Fick auf sich selbst gibt und auf die HR-Tante ist und dann musst du halt überlegen, was sie antreibt und was ihr bringt, wenn da halt ein geiles Recruiting-System dahinter ist. Aber das ist das, was ich meine mit Vision Selling. Du verkaufst nicht nur Dienstleistungen. Wenn wir zum Beispiel Acquisition Systems mit Kunden bauen, ja, Akquisesysteme, Ads schalten, Sales-Team aufbauen und so, dann bauen wir nicht nur Ads-Systeme und Sales-Teams auf. Wir bauen ein planbares System auf, wo deine Firma nachhaltig absurdes Wachstum schaffen kann, für den Unternehmer nachhaltig crazy Vermögenaufbau schafft und ein Team hat, was ein krankes Berserker-Team ist, wo alle wachsen können und du ein Team hast, wo alle richtig geiles Geld verdienen, happy sind, gemeinsam am Strang ziehen und richtig Spaß und Freude haben. Und das ist das, was entstehen kann, das ist, was aufgebaut werden kann. Und das musst du immer überlegen, hinter deiner Dienstleistung, was steckt denn eigentlich dahinter? Was ist so das Bigger Picture? Und wenn du das in die Beratung noch mit reinnimmst, dann ist plötzlich das Bild viel größer, in dem er denkt. Und du kannst es auch aufreißen. Zum Beispiel gestern haben gesagt, ja, sie wollen irgendwie wachsen und sie wollen irgendwie growen und weiteres Wachstum schaffen. Und die haben jetzt keine große Vision mir genannt oder so, aber ich habe denen einfach gesagt, dass sie irgendwie damit 300.000, 500.000 Euro monatlich, dass das machbar ist in dem Markt, aber dass sie halt andere Dinge machen müssen. Heißt nicht, dass ich promise, bei unserer Dienstleistung wird das erreicht, auf gar keinen Fall, weil es sind viele Dinge, die zusammenspielen. Ja? Das wär unrealistisch, dass ich sage, okay, innerhalb von 1,5 Monaten irgendwie von 120.000 Cashflow auf 300.000, hoch unrealistisch. Aber es geht darum, dass es einfach ein bigger picture dahinter gibt. Und wenn dieser Baustein geschafft wird, was dann der nächste Schritt dahinter ist und was die Vision dahinter ist. Und das in einer Beratung runterzubrechen, super sinnvoll. Und auch in einer Beratung würde ich immer schauen, dass ich auf einen logischen Nenner komme. Das heißt, wenn du zum Beispiel SEO als Dienstleistung anbietest, Google Ads, ja, oder SEO, was auch immer, sag mal, du bietest SEO an, dann musst du dem Kunden und den Interessenten erklären, warum dein Vehikel, dein Fahrzeug besser ist als andere Fahrzeuge. Das heißt zum Beispiel, wenn du SEO anbietest, das heißt, dass man auf Google rankt, musst du ihm erklären, was der Vorteil ist gegenüber Facebook-Ads, gegenüber Instagram-Ads, gegenüber organischen Sachen und so weiter und so fort. Und du musst ihm logisch runterbrechen und ihm in deiner These erklären, Facebook-Ads ist richtig geil, aber der große Vorteil, den du bei SEO hast, ist, du baust das einmal auf und rankst damit langfristig, du schaffst halt den und den Vorteil und die Ergebnisse damit. Und dann brichst du es aber auch runter in eine logische KPI-Rechnung. Und wie kann man SEO logisch erklären und verkaufen? Du kannst relativ einfach logisch erklären und verkaufen. Du schaust, welche Suchbegriffe sinnvoll sind und was für Suchvolumen da ist und welchen Suchbegriffen wir ranken können, wie viele Klicks wir produzieren können. Und von den Klicks haben wir dann eine ungefähre Conversion-Rate auf Anfragen von einer Webseite, wo wir sagen können, wenn wir eine conversionstarke Webseite haben, welche Conversion schaffen wir und damit wissen wir, wie viele Anfragen wir generieren können, in welchem Zeitraum. Und dadurch können wir sagen, okay, du kannst so und so viele Anfragen generieren. Und wenn wir wissen, im Gespräch vorher, wie viel ist denn dir eine Anfrage wert, dann wissen wir plötzlich, okay, was für ein Umsatz steckt denn dahinter und wir können das logisch viel besser verkaufen. Du musst nämlich jede Dienstleistung im B2B muss eine logische Dienstleistung sein. Führungskräfte-Coaching, genau das Gleiche. Sales-Coaching, genau das Gleiche. Du musst es logisch auch verkaufen. Ja, emotional wichtig. Aber im B2B musst du eine Dienstleistung auch logisch haben. Und du bringst mir entweder Geld oder du sparst beim Geld. Wenn du eine dieser zwei Sachen, wenn du nicht eine dieser zwei Sachen machst, dann musst du deine Dienstleistung entweder erweitern oder umbauen. Du musst ihm entweder Geld sparen oder Geld bringen. Und das musst du ihm logisch in der Beratung runterbrechen. In mehreren Schritten, am besten in einer Excel-Tabelle, dass er es checkt und sieht, wie das Ganze funktioniert und dann ihm auch die größere Vision dahinter erklären und verkaufen. Nicht nur, hey, du kriegst dann ein paar Anfragen und das ist cool und du gewinnst Kunden, sondern du wirst regional zu einem Marktplayer, den man automatisch dadurch mehr kennt, der bekannter wird, der konstant Anfragen hat und mit diesem Anfragenvolumen, was da ist, das Unternehmen noch viel weiter ausbauen kann am Ende des Tages. Und das, wenn du bei SEO machst, beispielsweise, hast du dann, wenn du das einmal aufgebaut hast, hast du nicht ständig wiederkehrende Kosten, die Kosten werden dann geringer und es ist ein compounderes Vehikel, was langfristig gut ist. Und wenn du zum Beispiel auf SEO framen willst, statt SEA, du musst immer das Gespräch so framen, wie du möchtest. Das heißt, wenn du auf SEO framen willst, SEO ist langfristig, Google Ads ist kurzfristig, also kurzfristig im Sinne von schnelle Ergebnisse. Wenn du fragen willst, zum Beispiel, wenn ich SEO verkaufen will, bist du jemand, dann würde ich eher fragen, bist du jemand, der einfach nur kurzen, schnellen Ergebnissen hinterherläuft oder bist du jemand, der langfristig die richtige Sache machen will? Und dann sagt er, ja, ich bin jemand, der langfristig die richtige Sache machen will. Okay, und dann erklärst du ihm halt, warum SEO gut ist, aber also SEO besser ist als SEA, um ein Beispiel zu nennen. Ja? Und so musst du jede Dienstleistung und jede Sache ein bisschen anders verkaufen. Du musst aber immer den logischen Teil drinnen haben. Im Best Case hast du genau drinnen, wie die Roadmap ausschaut, wie es funktioniert. Du hast die KPIs runtergebrochen und die Vision dahinter. Und damit holst du ihn gut ab. Und wenn er gut abgeholt ist, dann sagt er dir das. Klingt es nach einem geilen Plan? Ja, das klingt richtig gut. Hättest du da grundsätzlich Bock, unabhängig von Preis, Finanzen, zu Ablauf, hättest grundsätzlich Bock, das gemeinsam so umzusetzen? Ja, hätte ich Bock. Und dann gehen wir in den Pricing und in das Angebot rein. Und jetzt der letzte Teil der Beratung, die konkrete Erklärung des Angebots. In der konkreten Erklärung des Angebots ist eine Sache super entscheidend wichtig. Und zwar, Nummer 1 Sache, erklär die Sache so, wie sie für deinen Interessenten in dem Moment relevant und sinnvoll ist. Bedeutet, wenn der kein Interesse an beispielsweise Sales-Themen hat, würden wir nicht erklären, hey, du kriegst bei uns Sales-Training zusätzlich noch. Warum? Weil dann hat er das Gefühl, er kauft etwas, was er nicht will. Dass wir das immer im Paket einfach drinnen haben, das steht auf einem anderen Blatt. Aber das würde ich nicht einfach explizit erklären beim Angebot. Erklär dem nur die relevanten Sachen, die für ihn relevant sind. Erklär ihm nicht alles. Weil sonst hat er immer so das Gefühl, ja, kaufe ich das noch mit, das noch mit, das noch mit. Ich will ja nur das. Und dann bist du plötzlich in einer geschissenen Situation. Das heißt, erklär ihm nur die Dinge, die für ihn relevant sind und an der Stelle notwendig sind. Zweite Sache. Geh auf die Dinge so ein, wie sie für ihn passend sind. Das heißt, wenn du sagst, zum Beispiel bei uns, wir haben auch Live-Calls, ja, aber wenn ich erkläre, dass wir Live-Calls haben, sage ich, dass sie nicht irgendwelche überfüllten Live-Calls, wo irgendwie 20 Leute drin sitzen oder du mit 3 Blindes im Call sitzt, sondern es sind nur Leute mit High-Level-Leuten, wo maximal 5 bis 10 Leute drinnen sind. Ich habe einen Call noch nie beendet, bis alle Fragen beantwortet sind und wenn zu viele Leute im Call sind, dann würden wir einfach mehr Calls eröffnen, damit wir da wirklich schauen, dass die Beratung und Betreuung maximal individuell ist. So würde ich das zum Beispiel erklären, oder so erkläre ich es beispielsweise. Und deshalb ist es ganz, ganz entscheidend wichtig, die Deliverables, das heißt, wie du deine Leistung erbringst, musst du ihm natürlich sagen. Aber die Frage ist, wie du es erklärst. Und das Angebot selber solltest nicht länger als irgendwie 3 bis 5 Minuten drüber reden. Weil du verlierst sonst unnötig Zeit und das ist nicht der Grund, warum der Mensch am Ende des Tages kauft. Der Grund, warum er am Ende des Tages kauft, ist, weil er Trust in die Company hat, weil er die Transformation gut findet, weil er dir als Berater vertraut und versteht, dass er ihn zum Ziel bringt. Und dass er die Art der Zusammenarbeit, wie du sie machst, dass er darauf Bock hat. Und das sind im Grunde die häufigsten Fehler meines Erachtens nach beim Angebot, die es gibt. Ansonsten ist das nicht der Hop- oder Drop-Point. Das ist nicht der Punkt, den man komplett verkacken kann oder komplett geil machen kann und deshalb kauft wer. Das ist einfach ein Punkt, der sein muss, wo du aber hoffentlich nicht die falschen Erwartungen wächst beim Kunden, sondern einfach ihm ehrlich, realistisch runterbrichst, was man wie machen kann. Ein kleiner Sidestep noch zum Angebot. Beim Angebot würde ich eine Sache empfehlen. Wenn du an große Firmen verkaufst, dann macht es Sinn, ein umfangreiches Angebot zu haben, was lang und schriftlich ist. Wenn du aber an einer normalen ICP, also wenn du eine normale Zielgruppe verkaufst, KMUs, Zielgruppen, die weniger als 1000 Mitarbeiter haben, sagen wir jetzt einmal, habe ein Angebot, was ganz, ganz kurz ist, damit im Call, wenn du dein Angebot herzeigst, er nicht sagt, ich muss das mir in Ruhe durchlesen. Weil wenn du ein 2-Seiten-Dokument hast, wo ganz viel Text steht, dann ist das automatisch so, dass er sagt, ich muss mir das in Ruhe durchlesen. Und das bedeutet, dass der Call nicht geclosed werden kann. Ja, und deshalb ein simples, einfaches, kurzes Angebot ist da der Hebel. Und dann kommen wir zu einer Sache, Einwandbehandlung. Und das ist was ganz, ganz, ganz häufig Missverstandenes. Menschen, und das ist das Erste, Menschen kaufen, wenn sie sicher sind und überzeugt sind. Es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, keinen einzigen, Der sagt, er muss über Dinge schlafen und das muss er immer. Das ist faktisch gesehen nicht der Case, ja? Das heißt, wenn du, keine Ahnung, wenn, ich gebe dir ein Beispiel, ja? Wenn du irgendwas kaufen möchtest, du gehst in den Supermarkt und siehst, die Eier sind im Angebot, ja? Sagst, okay, geil, die Eier sind im Angebot, muss ich ja nachts drüber schlafen, ob ich die kaufen will. Nein, natürlich nicht. Okay, dann sagt er, ja passt, das ist die Logik, das musst du mal verstehen. Ja? Du musst mal die Logik, weil wenn du das Mindset selber richtig verstehst, dann kannst du die Einwandbehandlungstechnik machen. Weil ich muss drüber Nacht drüber schlafen, fragst du nie irgendwie, okay, mit wem, kannst auch machen, Joe Carver, aber es geht viel eher darum, was macht dich noch unsicher? Ja, die Frage einfach stellen. Das geht beim einen Ohr rein, dass du nachts drüber schlafen, beim anderen wieder raus und du fragst einfach, was ihn unsicher macht, weil du weißt, es ist eine Unsicherheit da. Aber nochmal einen Schritt zurück zum Mindset. Kein Mensch muss über eine Nacht über eine Entscheidung schlafen, wo er sicher ist, dass es das Richtige ist. Wenn du deiner Frau, vielleicht bist du Mann, vielleicht bist du Frau, keine Ahnung, wer du bist, aber wenn du deinem Partner einen Heiratsantrag machst, dann ist das eine große Entscheidung, beispielsweise. Als ich der Sabrina einen Heiratsantrag gemacht habe, war das für mich eine große Entscheidung. Und für die Sabrina auch. Hat sie eine Nacht drüber schlafen müssen, obwohl es eine fucking große Entscheidung ist? Nein, warum? Weil sie überzeugt ist und sicher ist. Ja, das heißt, es geht nicht darum, ob es nur, weil es eine große Entscheidung ist, okay, groß, was auch immer groß ist, ist relativ, aber weil es eine große Entscheidung ist, muss man keine Nacht drüber schlafen. Man muss keine Nacht drüber schlafen. Und auch nicht, wenn jemand sagt, das mache ich immer so. Das macht er nicht immer so. Das ist kompletter Bullshit. Das ist Schwachsinn. Ja, er macht es nicht immer so. Er macht es in einer Situation so, wo er unsicher ist, wo er nicht eindeutig überzeugt ist, wo er nicht klar ist. Dann muss er drüber nachdenken. Aber drüber nachdenken ist ja auch nicht, er denkt wirklich drüber nach, sondern er geht raus, dann hat er irgendwelche Unsicherheiten, seine Frau sagt zu ihm, Alter, willst du wieder Geld ausgeben, die letzten drei waren auch verschwendet, sagt er, ja, okay, hast eh recht, Mama, Entschuldigung, und dann bleibt er weiterhin broke und verändert nichts, ja. Und deshalb ist wichtig, mit dem Lead Einwandbehandlung zu machen, ja. Mhm. Und das ist das Mindset, mit dem du immer reingehen möchtest, kein Mensch, und das musst du einfach selber für dich auch verstehen, weil du kaufst auch so, wie du verkaufst, ja. Du bist auch kein Mensch, der über Sachen nachdenkt und drüber schlafen möchte. Wenn du von was überzeugt bist und sicher bist, dann wird das gemacht und du bist nicht, ja, ich muss darüber nachdenken. Das macht niemand, 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 niemand. Bei Unsicherheit trifft kein Mensch eine Entscheidung. Und deshalb, es ist eher eine Unsicherheit da, die er hat. Und die erfindet man heraus mit der Frage, was macht dich noch unsicher? Und dann sagt er, ja, ich weiß nicht, was mich unsicher macht. Und dann sagst du, okay, alles klar, aber so von dem, wie die Betreuung abläuft, das ist 1:1 genau das, wie du möchtest, oder gibt es da irgendwelche Sachen, die nicht passen? Na, das ist 1:1 genau das, wie ich möchte. Okay, und vom Fahrplan 100% überzeugt oder sagst, na, bin mir nicht ganz sicher. Ja, beim Fahrplan weiß ich nicht, wie das mit der Lead-Generierung funktioniert. Okay, bist du nicht sicher bei der Lead-Generierung, ob du die Leads, die generiert werden, ob die gut sind von der Qualität her, dass du sie closen kannst oder ob wir überhaupt Leads generieren? Du gehst quasi konkret rein und findest heraus, was ist konkret die Unsicherheit? Na, ich bin nicht sicher, ob die Lead-Qualität gut ist. Okay, bist du nicht sicher, ob die Lead-Qualität so gut ist, dass du es verkaufen kannst oder ob es generell komplett falsche Leads sind und Schrott sind? Na, ich bin nicht sicher, ob ich es verkaufen kann. Okay, du weißt, okay, die Leads, die wir generieren, da ist ja unsicher, ob die verkauft werden. Und dann, okay, mal angenommen, du wüsstest, und dann kannst du ihn festisolieren, festnageln, mal angenommen, du wüsstest zu 100%, dass die Leads, die wir generieren, dass du die verkaufen könntest, würdest du dann machen. Ja, dann würde ich es machen. Okay, dann weißt du, das ist der Einwand und dann kannst du darauf eingehen. Und dann erzählst du ihm halt Geschichten davon, wie es bei anderen Kunden war. Dann erzählst du ihm Beispiele, Referenzen zeigst du auf, du ladest ihn mit Sicherheit auf, du erklärst ihm im Detail noch einmal, wie der Prozess ausschaut, warum ihr deshalb keine unqualifizierten Leads habt. Du erklärst ihm in KPIs und Zahlen, dass eine bestimmte Anzahl von Leads schlecht sind, aber andere gut sind. Du erklärst ihm im Detail, dass wir dir eben verkauft, das ganze Teachen und so weiter und so fort. Dann gehst du den Einwand behandeln, wenn du ihn gefunden hast. Häufig findest du ihn aber nicht so einfach. Ja, weil wenn es so einfach wäre, dann wäre er jeder Kunde werden und dann wäre er super einfach. Ja, und dann muss man schon überlegen, okay, was kann man machen, wenn er nicht sofort den Einwand droppt, wenn er nicht sofort sagt, was ihn unsicher macht und nicht sofort damit rauskommt. Was gibt es da für Zaubertricks?
Handstand für einen Pattern Interrupt.
Jawohl.
Einfach einmal auf den Stuhl stellen, von oben herabreden. Nein, Spaß. Also ich glaube, es ist immer sinnvoll, erstmal zu verstehen, warum sagt er das. Das hast du eh gerade perfekt runtergebrochen. Er ist unsicher. Ja, weil wenn er sicher wäre der Sache, würde er kaufen. Also musst du, ich würde sogar noch einen Schritt davor reingehen, bevor ich direkt frage, weil das ist so ein bisschen der direkte Weg, so hey, was macht dich noch unsicher? Das ist absolut richtig, nur ich würde noch einen Punkt davor reinbringen wollen, zu sagen, so hey, wir haben ja am Anfang gesagt, okay, wir wollen heute irgendwie über eine Entscheidung sprechen, offensichtlich bist du da noch nicht so weit. Und er sagt dir dann, er muss noch darüber schlafen. Dann sage ich immer, okay, hey, ich höre, was du sagst, nicht ich verstehe dich, sondern hey, ich höre, was du sagst, gar kein Thema, ja? Lass uns, und das kommt jetzt ein Trick, der kann, wahrscheinlich geht er in 2 oder 3 von 10 Fällen auf, manchmal wahrscheinlich nicht. Was ich manchmal mache, ist so, hey, ich höre, was du sagst, gar kein Stress, lass uns jetzt sofort schon den Folgetermin vereinbaren, ja, damit du auch genügend Zeit hast, drüber nachzudenken. Du nimmst dadurch den gesamten Druck raus bei ihm und signalisierst ihm, dass du ihn jetzt nicht hardcore closen möchtest. Und was du dann machst, er lässt jetzt so ein bisschen die Hüllen fallen, ja, weil er weiß jetzt, er muss eigentlich nicht genau in diesem Meeting entscheiden. Was du jetzt aber machen kannst, ist zu fragen so, hey, mal unter uns beiden Gebetsschwestern jetzt, ja, wenn du jetzt dann die nächsten 5 Nächte drüber schläfst, was sind denn da Gedanken, die jetzt bei dir aufkommen könnten? Also was würde jetzt in deinem Kopf kommen, was dich weniger als 100% davon überzeugt, dass das jetzt vielleicht der richtige Schritt ist? Was kommt da noch auf? Ja? Dann sagt er, naja, grundsätzlich schlafe ich ja schon immer ganz gern drüber, aber ich bin mir halt auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt in diesen 3 Monaten möglich ist. Das heißt, es geht dir eigentlich darum, dass du entweder gern längerfristig arbeiten würdest oder dass du noch nicht so ganz siehst, wie du in 3 Monaten jetzt als Beispiel, je nachdem wie lang eure Dienstleistung ist, diesen Return on Invest oder diesen Mehrwert auch verspürst für dein Business. Ist das richtig? Ja, genau. Okay, und jetzt kommt deine Frage. Und was genau macht dich daran unsicher? In welchem der Prozessschritte fühlst du dich noch nicht ganz abgeholt? Wo müssen wir nochmal reingehen? Das heißt, du loopst ihn jetzt einfach nur und hast ihn wieder im Meeting drin. Ja, du hast ihn wieder im Gespräch drin und kannst ihm das jetzt lösen. Und dann sagst du am Ende, lächelst du, okay, jetzt wo wir das geklärt haben, was ist es noch? Hand aufs Herz, lieber Thomas. Mir kannst du es schon sagen, ich fress dir nicht auf. Was ist es noch? Was macht dich noch unsicher? Ist es das Geld? Na, Liquidität passt eh, fairer Preis, ich sehe das, du bist auch irgendwo gut als Berater, der Stefan hat tolle Videos, bla bla. Für eure Dienstleistung genau das Gleiche, wenn ihr gut im Online-Space unterwegs seid. Es liegt ja selten am Trust. Der will irgendwann einmal schlechte Erfahrungen gemacht haben oder er traut sich vielleicht selber nicht zu, weil er einfach weiß, wie schlecht er umsetzt. Das heißt, das sind immer andere Argumente als in der Regel Zeit und Geld. Zeit und Geld ist in 99,5% der Fälle absoluter Bullshit, weil wenn ich es wirklich will, wenn deine Mama todsterbenskrank ist und du weißt, du hast ein halbes Jahr Zeit, um 250.000 Euro zu besorgen, dann habe ich diese 250.000 Euro wahrscheinlich in einem Monat,
ja.
Wahrscheinlich schon in 2 Wochen, weil ich rufe alle meine Freunde an und die haben Freunde und wenn ich irgendwo meine Nieren hat man 2, gestern habe ich über Leber gesprochen mit einem Sales Call, der hat gesagt, ja hoffentlich 2 Lebern, das waren Österreicher, die sind immer stark am Glas, aber Fakt ist, du schaffst es, ja, das heißt, wenn die Dringlichkeit hoch genug ist, dann ist Geld nie das Thema.
Ja.
Zeit, da bringe ich dich immer als Beispiel, sag du schon her, der Stefan führt 24 Leute und das macht er sehr, sehr gut, ja, wenn ich einen Stefan sage, Stefan, ich brauche dich heute für 15 Minuten, dann würdest du die Welt irgendwo, also wenn ich wirklich sage, Stefan, es geht nicht anders, ich brauche dich heute, dann findest du 15 Minuten, obwohl dein Tag von morgens bis abends durchstrukturiert ist. Ja, so einen tollen Regenbogen habt ihr nie gesehen im Kalender wie beim Stefan. Und das heißt, Zeit ist immer nur ein Konstrukt, was irgendwo im Kopf nie da ist bei den Prospects, also bei den Leads, was aber kompletter Bullshit ist, weil ganz selten, wenn mich einer wirklich abfuckt, ne, es passiert selten, dass ich ja mal im Sales Call sage, Alter, was ein dummer Hund, dann sage ich auch so, hey, ganz ehrlich, du sagst mir die ganze Zeit, du hast keine Zeit, lass uns mal Folgendes machen, wir machen jetzt mal meinen Kalender auf, dann suchst du mal bei mir die Zeit und dann machen wir mal deinen Kalender auf und wenn du nur 50% von dem hast, was ich in meinem Kalender habe, dann glaube ich es dir. Das ist natürlich ein sehr, sehr harter Approach. Das kannst du nur bei Leuten machen, die mit großem Ego reinkommen, weil dann musst du dieses Ego auch einfach mal zerschmettern. Die müssen verstehen, dass sie eigentlich nur Bullshit labern. Ja? Wenn du dem wirklich mal sagst, hey, ganz ehrlich, 5 bis 10 Stunden, dann arbeitest du fucking ineffizient, weil wenn du so viel arbeiten würdest wie du oder wie ich, dann würdest du einfach das Doppelte bis Dreifache verdienen. Du machst gerade 6.000 Euro Umsatz. Also was erzählst du mir von wegen, du hast keine Zeit? Dann ja. Hör halt mal auf, 2-mal die Woche ins Fußballtraining zu gehen und am Wochenende irgendwie 2 Stunden am Platz zu stehen gefühlt, mit danach noch schön Bierchen bis abends und dann einfach dein Leben nicht auf die Kette zu kriegen, sondern mach mal die wichtigen Sachen, bild dich weiter, bau die Prozesse auf und hör auf, deinen eigenen Bullshit zu fressen. Das wäre dann mein Approach. Das kannst du natürlich jetzt nicht so, wie ich es gerade gesagt habe, sagen, aber du kannst es ihm durch die Blume schon zu verstehen geben, dass er genau wegen dieser Art, wie er gerade Entscheidungen trifft, auch genau diese Scheiße in sein Leben anzieht. Weil du hast das vorhin schon vor 5 Minuten gesagt, so wie du kaufst, kaufen auch deine Kunden. Wie du Entscheidungen triffst, so entscheiden sich auch Kunden bei dir. Und seitdem ich mit dir arbeite, habe ich auch gelernt, für mich schneller Entscheidungen zu treffen. Ja, weil du und der Gernot, also Gernot ist unser Head of Marketing, mich immer wieder über die Komfortzone gepusht haben in den letzten 1,5 Jahren. Und seitdem geht es mir auch viel einfacher oder es geht viel schneller für mich zu entscheiden, mache ich es, mache ich nicht, fliege ich jetzt kurz nach Dubai für einen Monat, mache ich es nicht und das ist es einfach, ja, seitdem ich das mache, merke ich es auch in den Gesprächen, Leute entscheiden sich bei mir eher, anstatt noch vor einem Jahr vielleicht, wo ich angefangen habe oder vor 1,5, wo es halt nicht so war.
Du bist halt automatisch als Verkäufer oder als Unternehmer, bist du auch das Spiegelbild von deinem Gegenüber, wenn du einen Glaubenssatz hast, zum Beispiel, ich glaube, eine sagt zu 100% und das ist Fakt, wir alle haben Zeit, jeder hat Zeit. Zeit ist nur eine Frage von Prioritäten. Wie investierst du deine Zeit? Ja? Und wenn du in einer Firma bist und zu uns kommt der, sagt, er macht 500.000 Monatsumsatz und er hat keine Zeit. Ja? und der ist schon seit 3 Jahren in der Situation, dann ist das einfach Fakt, oder 500.000 Jahresumsatz, ja, dann ist Fakt eine Sache. Er hat Zeit, er investiert sie nur auf eine bestimmte Art und Weise, die ihm halt nicht zu dem Ergebnis bringt, wie er hin möchte. Ja? Jeder hat Zeit, das ist immer nur eine Frage von Prioritäten. Und deshalb sind eigene Glaubenssätze, die du haben musst, damit du den Einwand nicht frisst, weil irgendwas anderes steckt dahinter. Es ist immer Bullshit, wenn die Leute sagen, ich habe Zeit. Es ist nur Vorwand, es ist nie der echte Einwand. Ja? Und dann musst du halt hinter dort reinfragen. Zwei Möglichkeiten gibt es noch, die meines Erachtens nach sehr gut sind, wenn du den Einwand suchen möchtest. Das eine, ich nutze immer in jedem Sales Call, wenn ich irgendwie Gespräch mit jemandem führe und jemanden closen möchte, eine Skala-Frage. Skala von 1 bis 10. 10, absolut geil, ich will sofort kaufen. 0, lass mich bitte sofort aus dem Call, ich hasse dich. Wo stehst du aktuell? Ja, kann man immer so übertrieben, dann ist so ein Joke und Humor. Und 7 zählt nicht.
Ganz wichtig, das ist ein lustiger Satz, habe ich letztens erst gebracht, wo du sagst, weil ich mache das auch oft so. Wenn du entscheiden müsstest, von 1 bis 10, wo du gerade stehst. 1 ist, Dominik, lass mich bitte endlich aus dem Call raus. Und 10 ist, hey, ich würde jetzt gerne sofort über das Angebot reden und kaufen. Wenn 7 keine Option ist, wo würdest du dich gerade einschätzen? Weil 7, das ist einfach so eine magische Zahl, die überhaupt nichts aussagt. Es ist nicht richtig gut, es ist aber auch nicht richtig schlecht. Weil wenn er dir 6 sagt, dann weißt du, den kriegst jetzt nur schwer auf die 10. Wenn er dir aber eine 8 gibt, dann weißt du, er ist eigentlich ready to buy und du musst jetzt nur noch diesen einen Punkt lösen bei ihm und dann let's go. Aber 7 ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Deshalb als Spaß die 7 gleich mal eliminieren, weil dann weiß er selber, okay, wenn ich jetzt 8 sage, dann hat er mich. Also sage ich vielleicht erstmal 6 und lass mich auf eine 8 bringen. Das hatte ich letztens erst, der hat mir eben gesagt, eine 7. Dann habe ich gemeint, 7 zählt nicht. Ja, dann eine 6. Habe ich gesagt, okay, wo sind wir gerade? Was macht dich unsicher? Und dann hat er mich tatsächlich gefragt, was hast denn du davor gemacht, Dominik? Und wie ist das alles so gelaufen für dich? Dann habe ich ihm meine Lebensstory so ein bisschen erzählt und hat gesagt, okay, jetzt bin ich bei einer 8. Ich sage, hoi, das ist ja interessant. Was hat sich jetzt geändert? Und dann sind wir da wieder reingegangen und ich bin relativ sicher, dass der nächste Woche kaufen wird. Ich habe den ganz entspannt gesagt, du, klär das ab mit deiner Entscheiderin, alles easy, ich schicke dir ein paar Hausaufgaben, mach das. Und das ist wirklich sehr machtvoll. Die Skala-Frage plus als Spaßelement rein, um es aufzulockern, weil Leute hassen das immer so, dann sich eingestehen zu müssen, wo sie gerade stehen. Nimm die 7 raus. Und wenn er dann sagt 8, dann hat er schon fast verloren, weil dann ist er schon sehr nah am Kauf. Und wenn er 8 sagt, fragst du, 8? Spannend. Warum keine 3? Ja, naja, weil ihr ja da auch Referenzen habt und ich habe gesehen, dass ihr das und das habt und ich finde das auch cool, wie ihr das macht mit dieser 1-zu-1-Betreuung und Daily Q&A und was weiß ich nicht alles und das hat mir beim letzten Mal halt gefehlt.
Es ist halt 2 Sachen, also wenn du ins Positive fragst, das heißt zum Beispiel, warum nicht 3, ja, also du fragst ins Positive, er muss dir damit eine positive Antwort geben, ja. Dann erzählt er und verkauft sich selber und ladet Certainty auf, ja, dann ladet er damit Überzeugung auf. Das Gleiche ist, was sind die Dinge, die dir richtig gut im Angebot taugen, was taugt dir in der Zusammenarbeit besonders, was auch immer. Das sind alles positive Dinge, die das Positive aufladen. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass du dann ins Negative gehst und sagst, okay, richtig geil, 3 und dann was noch und warum? Okay, und dann sagt er irgendwie 8 und dann sagst du, okay, und was fehlt denn jetzt noch für 10? Also du musst irgendwo die Unsicherheit herausarbeiten und herausfinden, ja, das heißt, das eine ist Trust aufladen und Certainty aufladen und das andere ist dann im Prinzip die Unsicherheit finden und das ist notwendig, das musst du beides machen, ja, beides musst du machen und es ist nicht schwarz-weiß. Einwandbehandlung ist wie ein Tanz, das ist nicht ein Fight, wo du gegeneinander kämpfst, sondern es ist viel eher ein Tanz. Er sagt was und das muss ein ganz normal, wer zum Beispiel schon mal eine echte Coaching-Session macht, also der Begriff Coaching ist ja immer so in der Online-Marketing-Bubble, ist ein relativer Begriff, aber im Eigentlichen, wo es herkommt, bedeutet das, dass man jemanden coacht und das ist einfach nur eine Frage, die man stellt dem Gegenüber Fragen und der kommt selber zur Antwort. Und das ist nichts anderes. Eine gute Einwandbehandlung ist eigentlich eine gute Coaching-Session, wo du primär Fragen stellst und ihn sozusagen selber mit ihm an dem Thema arbeitest. Und wenn du die Einwandbehandlung gut machst und richtig machst, dann ladest du Vertrauen auf. Selbst wenn der Lead nicht kauft in dem Call, dann ladest du Vertrauen auf und er wird wärmer und hat mehr Trust und mehr Bock. Wenn du sie schlecht machst, verbrennst du Leads, dann pressurest du Leute rein. Tödlich. Mach das auf gar keinen Fall in einer Behandlung. Du musst jetzt entscheiden und ansonsten, das ist das Hinderlichste, was du machen kannst im Verkauf. Damit verbrennst du dir ein Lead, verbrennst du deinen Namen, machst eklige Sachen. Aber wenn du einfach ihm coacht und ich würde da nicht 3-mal ins gleiche loopen, ja, das habe ich auch letztens einem Vertriebler von uns gesagt, der neu angefangen hat, habe ich gesagt, eine Loop, also wenn du keine gute Frage noch hast, um die nächste Frage zu stellen, dann geht das nicht in die richtige Richtung mit dem Lead, ja. Du musst eher verschiedene Angles finden, ja, wo du herausfindest, okay, Skala und dann findest du, dann kannst du auch wieder mal zurückkommen zur Skala und dann hast du ihn in Trust aufgeladen und findest ihn wieder und dann sagt er 9,5 und dann findest du heraus, was fehlt, was auch immer, ja. Das heißt, du kannst auf diese Sache zurückgehen, das ist das eine und das zweite ist, Was du immer machen kannst, ist auch ins Extreme gehen. Ja, jetzt, wenn er generell sagt, ja, das klingt geil, klingt alles perfekt, und dann fragst du ihn aber, okay, darf ich eine lustige Frage stellen? Ja, lustige Frage erstmal stellen. Okay, aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn es das perfekte Angebot wäre, dann würdest du es ja machen, oder? Wenn er dann Nein sagt, das wäre unlogisch. Er muss Ja sagen, ja? Und dann, okay, geil. Was ist der Unterschied jetzt zum perfekten Angebot? Was ist denn das, was dazwischen ist? Das heißt, du versuchst einfach mit vielen Fragen, mit verschiedenen Fragen, aus ihm herauszuarbeiten, was das Gap ist, warum er nicht kauft. Was ist die Unsicherheit? Was ist das Ding? Weil er hat eine Unsicherheit, ist ein Gap da. Es gibt keinen Menschen, der entscheidet, wenn er ein klares Ding hat. Die Menschen entscheiden, ja? Und dieses Gap herauszufinden, er weiß es selbst nicht. Er hat es nicht so. Er hat es nicht im Bewusstsein. Weil das Gehirn in dem Moment in so einen Modus kommt, so, ich muss Entscheidung treffen, ich weiß nicht, ist nicht klar. Ja? Und das musst du mit ihm herausarbeiten und ihn dann ganz entspannt und ganz in aller Ruhe zu einer gemeinsamen, lustigen Entscheidung zu führen. Und wenn du gute Einwandbehandlung machst und ihn nicht im Call closed, machst dann Folgetermin aus, machst Follow-up, was auch immer. Aber Einwandbehandlung gut gemacht, ladet immer mehr Trust auf, anstatt dass es verbrennt. Und das ist im Grunde der gesamte Sales-Prozess. Wir machen eine gute Analyse, machen geile Beratung, machen eine gute Einwandbehandlung und danach kommt natürlich Follow-up. Follow-up ist für ein anderes Kapitel. Und deshalb, wenn du einiges mitgenommen hast aus diesem Video, wenn du viel mitgenommen hast und noch schneller vorankommen möchtest, dann würde ich dir eine Sache empfehlen. Unter diesem Video ist ein Link. Trag dich ein für das wunderbarste Sales-Skript. Wir geben ein Sales-Skript her for free, das wir selber verwenden, was wir an Kunden weitergeben. Kannst du direkt holen, denn ein gut angepasstes Sales-Skript an dich wird deine Sales-Skills schon einmal massiv verbessern. Deshalb unter diesem Video ist das Sales-Skript. Lad's dir runter und dann viel Spaß beim nächsten Video.